Folge 238 und damit herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast, Florian David.
Hallo, hi. Diesmal wollte ich es nicht ansprechen, weil ich nicht gewusst habe, wie viele zwischen dem letzten dem jetzt kommen, deswegen habe ich mir gedacht, da kann ich nur eine falsche Zahl nennen.
Ja, das stimmt. Die letzte Folge war 191 mit dir. Also Folge 191, da haben wir letztes Jahr zu Weihnachten geplaudert. Heuer sind wir ein bisschen früher dran, aber das Thema ist das gleiche.
Erste Adventszeit zumindest, also wir fallen noch in diesen weihnachtlichen Bereich hinein.
Was eigentlich voll arg ist, weil das ist kein Thema, das für Weihnachten eigentlich passend ist.
Naja, Weihnachten ist immer so eine Zeit, wo Menschen extrem gestresst sind und wo auch einfach viel nochmal passiert. Also es ist ja oft so, dass man von ganz vielen Leuten hört, dass an Feiertagen irgendwelche Sachen schiefgehen und ganz, ganz schlimm ausgehen. Also ist es vielleicht auch so ein Thema, das gerade in so einer Feiertagszeit auch irgendwo mit reinspielt.
Das stimmt.
Ob man möchte oder nicht.
Ich habe da Gott sei Dank das Glück, dass ich nur schöne Erinnerungen und Erlebnisse zu Weihnachten habe. Das Glück hat nicht jeder. Wir sprechen heute über 16 Tage Gewalt an Frauen, oder?
Ich glaube, wir werden einfach allgemein über Gewalt sprechen.
Mhm.
Vielleicht
16 Tage gegen Gewalt an Frauen eigentlich.
Genau, das ist so. Ja. Weil es zwischen zwei Tagen liegt und genau 16 Tage lang ist und deswegen ist das so der Name, wo halt ganz viel so Aktivismus passiert und man auf diese Themen aufmerksam macht und dann wieder ganz viele extrem schockierende Berichte rauskommen, wo Leute, die sich noch nicht mit dem Thema befasst haben, auf einmal denken, oh, was, so schlimm ist es? Und Leute, die sich halt so wie ich mit dem Thema schon befassen, das sind alles keine neuen Nachrichten, sondern das weiß man schon seit Jahren, dass es so ist.
Ja, voll.
Und dann bin ich immer wieder ein bisschen so überrascht, dass es doch Menschen gibt, die diese Zahlen so schockierend finden, wo ich mir denke, die sind letztes Jahr schon veröffentlicht worden und das Jahr davor auch schon.
Und das ändert sich nicht viel dran.
Ja, es findet jetzt nicht so eine massive Verbesserung statt. Ach so, und also.
Ja, werden wir uns gleich nochmal in Ruhe anschauen. Was ich aber davor, bevor wir überhaupt in das Thema uns stürzen, hast du vielleicht kurz Lust, in die Hörer zu erzählen, wer du bist, was du genau machst? Und für alle, die vielleicht Folge 191 noch nicht gehört haben, dass sie ein bisschen ein Bild von dir kriegen.
Ja, also vielleicht auch gleich, spreche auch noch gleich vielleicht so eine Triggerwarnung für den ganzen Podcast aus, diesmal früher als beim letzten Mal.
Ja, voll.
Dass es hier in diesem Podcast einfach sehr viel um Gewalt und sexualisierte Gewalt gehen wird. Und ich bin ja auch so ein Mensch, dass wie ich so jünger war, habe ich mich auch immer wieder so über Triggerwarnungen lustig gemacht halt, weil ich das halt alles auch nicht ernst genommen habe. Und ich hatte aber, also dieses Jahr ich mache das schon sehr, sehr lange nicht nur, nehme das sehr, sehr ernst, weil ich gemerkt habe, dass wenn man nicht selber von etwas betroffen ist, ist es immer leicht, sich über irgendwas lustig zu machen. Und wenn man dann aber mal von etwas betroffen ist, dann ist das auf einmal ein ganz anderes Thema und seitdem gehe ich viel sensibler damit um und finde, das ist so eine gute Sache, weil es kann eigentlich niemanden stören, irgendwo eine Triggerwarnung zu haben. Das macht jetzt irgendein Erlebnis für mich nicht schlechter, so gesehen. Und ich hatte ein sehr persönliches Erlebnis. Ich rede jedes Jahr in meinen Schul- und Unikursen über was sehr, sehr Persönliches. Und dieses Jahr hatte ich den Vorfall, dass eine Studentin plötzlich aus dem Saal rausgerannt ist, weil die anscheinend gerade was sehr Ähnliches erlebt oder was vor kurzem was sehr Ähnliches erlebt hat. Und das einfach für sie emotional zu viel war.
Ja.
Und da habe ich aber keine Triggerwarnung ausgesprochen und habe mir dann gedacht, fuck, eigentlich wollte ich jetzt nicht dieser Person so ein extrem schlechtes Gefühl geben und ihr irgendwie so eine Art Zusammenbruch bescheren. Und das hat mich dann doch so ein bisschen beschäftigt. Boah, und jetzt zu meiner Person, ich mache es diesmal kürzer.
Ja.
Also ich bin der Florian, ich gebe an Schulen Gewaltschutzkurse für Schülerinnen und auch für Burschen, mache das auch im Erwachsenenbereich und arbeite auch im universitären Bereich und beschäftige mich eigentlich in erster Linie mit dem Thema Gewalt und auch Gewalt an Frauen und auch Gewalt an und zwischen Männern.
Da werden wir halt drüber plaudern. Und wir haben uns schon gut drauf eingestellt mit einem Zuckerschock. Du hast voll die guten Donuts mitgebracht.
Ja, natürlich, beim letzten Mal vergessen habe, habe ich mir gedacht, muss man ein guter Gast sein.
Dafür halt gleich eine große Packung, ihr Liebst. Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und falls jemand den Podcast schon gehört hat von dir, 191, und jetzt wieder reinschaltet, vielleicht ein kurzes Update. Wie ist es da gegangen im letzten Jahr? Was ist bei dir so passiert? Gibt es was Neues?
Ja, das war ja mein erstes Jahr, in dem ich mich so zu 100% selbstständig gemacht habe und keine Jobs und Rettungsnetze mehr hatte.
Ja.
Und ich muss sagen, also das Feedback ist überraschend gut auf meine Kurse, zum Glück. Sonst wäre es ganz übel und ich müsste mir wieder was Neues suchen.
Ja.
Selbstständig sein ist einer der befriedigendsten Sachen, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe und eine der allerschwierigsten Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Also ich lebe finanziell gesehen wie zu meiner schlimmsten Studentenzeit.
Ja.
Also ich habe zum Glück eine sehr billige Wohnung, sonst wäre das eine Katastrophe.
Ja.
Aber ich liebe es, was ich mache, wirklich. Es ist, wenn ich merke, dass ich in einem einzigen Schulkurs oder in einem einzigen Unikurs eine Studentin berührt habe oder eine Schülerin zu mir herkommt und dann sagt, boah, wir fühlen uns jetzt viel sicherer oder das hat uns berührt, oder nach einem Unikurs jemand zu mir herkommt und sagt, sie finden es ganz toll, dass ich mich da so, weil ich mache mich oft sehr verletzlich auch, weil ich eben sehr persönliche Sachen auch oft erzähle, und wenn ich dann so Feedback bekomme, dass das ihnen was bedeutet hat, dass ich mich eben auch verletzlich gemacht habe, dann sind das so Momente, die einfach so befriedigend und ausgleichend sind für all das, was irgendwie was es an finanziellen und Jobschwierigkeiten gibt. Weil ich denke, all diese Sachen, die werden schon werden, früher oder später, weil ich mache hoffentlich eine sehr gute Arbeit und dann wird sich das von selber rumsprechen und irgendwann wird das gut laufen. Und nichts ersetzt halt das Gefühl, einen positiven Einfluss auf ein anderes Menschenleben haben zu können und vielleicht jemandem am Ende ein Gefühl davon zu geben, dass er sich selbst in seiner Haut wohler fühlt oder einfach am Nachhauseweg sicherer fühlt bei dem, was er macht. Also das ist für mich so ein unvergleichbares Gefühl. Das kann man nicht, ich könnte mir nichts vorstellen, keinen anderen Job, in dem ich so ein Gefühl hätte, wahrscheinlich.
Und warum du das genau machst, das haben wir in der letzten Podcast-Folge schon besprochen eigentlich. Kann man sich, glaube ich, wieder anhören.
Mehr oder weniger, weil ich halt nichts anderes kann, habe ich damals gesagt. Aber es ist einfach so, ich hab halt sehr viel Gewalt in meinem Leben erlebt und habe sehr viel persönlich sehr schlimme Sachen erlebt. Und auch, wir haben letztes Mal darüber geredet, dass man die Scham so ein bisschen verschieben soll. Mhm. Und es gab so eine Sache in meinem Leben, die mein Leben ganz stark geprägt hat, für die ich mich auch ewig lang geschämt habe. Und über die ich ganz wenig rede, aber die wahrscheinlich auch ein maßgeblicher Grund dafür war, für das, was ich jetzt gemacht habe. Da war ich noch so relativ jung und meine Eltern haben sich zu der Zeit scheiden lassen, was halt für jeden Jugendlichen eine sehr, sehr schwierige Zeit ist.
Mhm.
Und ich weiß noch, ich hatte damals, also meine Schwester und meine Mutter reiten beide so Pferde und hatten so sehr gute Trainerinnen und Trainer. Und einen dieser Trainer habe ich halt gekannt und der hat gemerkt, dass halt gerade diese Scheidungsphase irgendwie mich sehr bedrückt und trifft und mich fertig macht. Und der war aber also sicher 20 Jahre älter als ich. Der war irgendwo Ende 30, 40 vermutlich mal. Ich kann es auch nicht so genau sagen. Und ich war irgendwo so 15, 16 halt.
Ja.
Und an einem Abend, wo es mir richtig mies gegangen ist und ich wieder mal nicht eigentlich nach Hause wollte, weil der Druck und der Streit sehr groß war, der hat mich halt gefragt, ob ich nicht noch was mit ihm trinken gehen möchte. Mhm. Weil dann habe ich jemanden, mit dem ich reden kann. Und klar nimmt man so ein Angebot dann halt an, weil als 16-Jähriger hast du zum einen eh kein Geld und du freust dich auch immer, wenn dir jemand dir ein bisschen zuhören möchte. Und dann sind wir was trinken gegangen und dann hat er noch gefragt, ob ich zu ihm in die Wohnung kommen möchte, weil da können wir dann auch noch was trinken. Und in seiner Wohnung hat er dann mehr oder weniger probiert, also er hat so probiert, einen sexuellen Übergriff zu starten. Und das ist sehr weit gegangen und zum Glück habe ich irgendwann noch diese Reißleine gehabt und bin dann abgehauen, aber das hat mich immer extrem, das hat mich sehr, sehr lang, das beschäftigt mich heute anscheinend noch.
Das ist normal, glaube ich, in so einer Situation.
Und, aber zumindest, also ich, von da war es halt so, dass ich gewusst habe, okay, sowas möchte ich eigentlich nie wieder erleben, aber ich möchte auch nicht, dass das irgendwer anderer in irgendeiner Art und Weise erleben muss. Und ich glaube, das war für mich sicher einer der prägendsten Momente, was das Thema angeht. Und ja, das so kommt man halt irgendwann dazu, denke ich.
Es tut mir unglaublich leid, dass du so etwas erleben hast müssen, erlebt hast. Was sind so die ersten Steps, die man da danach dann eigentlich machen kann, wenn man sowas erlebt hat?
Also was man machen sollte, ist, also wie schon gesagt, man schämt sich halt ganz, ganz viel dafür, weil man, ich glaube, das ist so.
Man weiß ja oft gar nicht, was ist da jetzt eigentlich gerade passiert wahrscheinlich, oder?
Richtig, so ein bisschen.
Das Einordnen ist schon mal das Erste.
Das Einordnen ist super schwer und auch sich, ich glaube, eine der wichtigsten Sachen, die man selbst machen muss und die auch extrem schwer ist, weil niemand will ein Opfer sein. So kein Mensch auf der Welt will ein Opfer sein. Das ist so ein extrem widerliches Gefühl. Und sich selbst einzugestehen, dass da jetzt was nicht in Ordnung war und dass man gerade Opfer oder betroffen von etwas war, ist einer der allerwichtigsten Schritte, auch um aktiv Handlungen zu setzen. und das nicht runterzuspielen und zu sagen, weil das war auch so ein Ding, das ich dann gemacht habe. Ich habe gesagt, ja, boah, es war schlimm, aber zum Glück ist ja nichts passiert.
Ja.
Aber das stimmt ja nicht. Wenn es mich halt bis heute beschäftigt, ist extrem viel passiert. Ja. Und ich habe dann, vor kurzem habe ich noch eine andere Geschichte gehört, die ist einem Kollegen von mir zugetragen worden. Da hat ihm eine Studentin erzählt, sie kommt vom Land und sie ist halt immer mit demselben Schulbus in die Schule gefahren. Und das dürfte halt, da dürfte halt nicht oft ein Bus fahren und dann ist es halt immer derselbe Busfahrer. Ja. Und sie war da anscheinend auch erst so 12 oder 13 und irgendwann ist sie halt durch Zufall mit dem Busfahrer alleine auf dem Weg nach Hause gewesen. Und sie geht dann vor und möchte eigentlich aussteigen und der Busfahrer hält sie halt so ein bisschen auf und sagt halt, na, wie alt bist denn du? Und sie sagt ihm halt so, ja, sie ist 12 oder 13, ich weiß es nicht mehr genau. Und der Busfahrer fragt ihn, na und, hast du schon einen Freund? Und ihr war das halt anscheinend sehr unangenehm und sie hat dann eben gemeint, nein, ich glaube, ich bin nicht hübsch genug für einen Freund. Und er sagt dann so, na du, komm, du bist eh total hübsch und ich kann mir nicht vorstellen, dass du keinen Freund hast. Und hat dann noch so Sachen gesagt wie, du, es ist so warm, magst du nicht was ausziehen? Ein erwachsener Mann zu einem 12-jährigen Mädel.
Wahnsinn.
Und sie ist dann zum Glück ihm auch gegangen.
Ja.
Und interessanterweise, und deswegen hat es mich dann so daran erinnert, hat sie halt auch gemeint, naja, aber zum Glück ist ja nichts passiert. Weil man sich eben nicht eingestehen will, dass, aber wenn man das 10 Jahre später noch immer beschäftigt, dann ist ja ganz, ganz, ganz viel schon passiert.
Ja.
Also da ist schon irgendwie, da ist schon was so Heftiges passiert, wenn man immer sagt, Gewalt, das muss immer, da müssen schon Leute geschlagen oder das und das muss sein, aber das stimmt ja nicht. Gewalt ist passiert auf so vielen Ebenen und dieses sich selbst einzugestehen, hey, da ist jetzt was passiert, das ist nicht in Ordnung und jetzt sollte ich eigentlich handeln, das ist extrem wichtig, um selbst irgendwie aktiv werden zu können, entweder davor schon oder danach und das ist sehr, sehr schwer, weil eben, wer will schon Opfer sein von irgendwas?
Ja.
Also,
wann hast du das erste Mal dann drüber reden können mit jemandem und wie war das damals für dich und wann hat es dich denn wirklich so belastet, dass du gesagt hast, du brauchst jetzt Hilfe?
Also das erste Mal geredet habe ich erst sehr, sehr spät dann mit jemandem, weil es mir zu, also ich glaube, das interessant, am Anfang war auf einmal bei mir so, weil ich war dann noch in einem Alter, wo ich mir meiner eigenen Sexualität nicht so bewusst war und unsicher war und dann habe ich mir gedacht, bin ich vielleicht homosexuell deswegen oder macht mich das? Du machst dir ganz, ganz viele Gedanken über deine eigene, hast sowieso so viele Unsicherheiten in diesem Alter. Also, und habe ich das vielleicht provoziert? Habe ich ihm vielleicht gezeigt, dass ich das möchte? Und da passiert halt ganz, ganz viel. Ich glaube, so geht es halt allen Menschen, die da in diesem, die so irgendwo betroffen waren von irgendwas in der Richtung. Und ich habe erst relativ alt werden müssen in meinem Mitte der 20er endet, wo ich dann wirklich begonnen habe, aktiv viel mit Menschen darüber zu reden. Davor war es immer so ein, ist eh nichts passiert.
Mhm.
Und ich habe das begonnen, sehr aktiv zu verdrängen. Und erst sehr viel durch meine Arbeit selber habe ich dann gemerkt, hey, okay. Und es war ja auch, früher hast du halt gesagt, na, schluck's runter. Schluck's einfach runter. Früher ist einfach alles so runtergeschluckt worden und vergiss es.
Mhm.
Ist nicht so wild, oder? Na, hast du einen auf die Goschen gekriegt, ist nicht so schlimm. Schluck's runter. Und ich glaube, das ist vielleicht eine der besten Sachen, die passiert, seit Menschen beginnen, viel über Dinge zu reden, ist, dass man selber das Gefühl hat, okay, man kann offener über Dinge reden, ohne geschämt zu werden.
Mhm.
Und dass Leute halt drüber lachen. Und irgendwann kriegst du halt auch dieses Selbstbewusstsein zum Glück, dass du sagst, okay, selbst wenn mich jetzt irgendwer auslacht dafür, dann jetzt ist es mir scheißegal. So jetzt kannst, also wenn du jetzt drüber lachen kannst und sowas, sagt das mehr über dich aus als über mich selber. Und ich brauche mich da nicht mehr genieren. Und deswegen fand ich auch diese Frau in Frankreich, deswegen hat mich das so berührt,
die,
wie sie ihm gesagt
Pelikot.
Hat, genau, man muss diesen Scham verschieben, weil ich mir gedacht habe, genau das ist es.
Sie hat so auf den Punkt gebracht.
Ich brauche mich nicht dafür schämen, für das, was mir passiert ist, sondern eigentlich dieser Erwachsene, der da jetzt eigentlich vielleicht aktiv keine Straftat begangen hat, die man ihm irgendwo, aber der halt einfach hier moralisch jegliche Grenze gebrochen hat, der müsste sich eigentlich für sein Verhalten, das er damals gebracht hat, schämen. So.
Und ich finde es ja immer eigentlich total lächerlich, dass er die Bilder und die Fotos, also die Gesichter von diesen Verbrecher, von den Leuten, die andere vergewaltigen oder denen Gewalt zufügen, in jeglicher Form, dass sie dann nie die Gesichter zeigen. Weil man denkt, wenn jeder sieht, wer du bist, wer das macht, vielleicht kennen manche die Leute sogar, dann würden die wahrscheinlich doch schon so einen Druck kriegen, dass niemand mehr etwas als Straftat begehen möchte, oder? Weil du willst ja nicht...
Es werden immer nur die Opfer gezeigt.
Es sind immer nur die Opfer, die gezeigt werden. Du hast ja nie...
Die sind auch immer so im medialen Mittelpunkt
dann nämlich. Ja, und du siehst aber nie, wie die Täter ausschauen. Du siehst das nicht.
Ich
verstehe nicht, warum.
Ich verstehe das halt, dass es dann nicht zu irgendwelchen Selbstjustizhandlungen kommt und irgendwelche Mobs auf den Straßen dich hinterherjagen.
Ey, aber wäre es nicht besser so? Weil dann würde man die Kriminalität endlich mal runterbekommen, wenn jeder Angst hätte, dass jemand verfolgt wird.
Ich bin mir da nicht sicher, das sind immer so extrem schwierige Fragen, weil es gibt da so Studien dazu, die besagen, dass wenn Leute härtere Strafen, also es gibt eine Studie, die bei Frauen sehr interessant ist, wo rausgekommen ist, dass, und das ist total absurd irgendwo, wenn es für Vergewaltigung viel, viel härtere Strafen geben würde, dann würden weniger Frauen diese Vergewaltigungen anzeigen, weil sie Angst davor hätten, dass sie sagen, naja, das was mir passiert ist, ist zwar schlimm, aber das rechtfertigt nicht das, was mein Mann, Freund, Ex-Freund dann als Strafe bekommen würde. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das dann zur Anzeige gebracht werde, wäre niedriger, wenn die Strafe viel zu hoch wäre. Also es gibt für mich persönlich keine zu hohe Strafe, wenn Sie das subjektive Empfinden hätten, dass die Strafe dafür zu hoch ist.
Ja, aber ich meine, wenn du jemanden schon anzeigst wegen sowas, dann bist du schon auf einem Punkt, wo du sagst, das ist nicht richtig.
Genau, aber also, weil du auch weißt, dass das, wenn dann was rauskommt dabei, ist das in einem Rahmen, der für dich ethisch vertretbar ist. Wenn es aber für dich auf einmal nicht mehr vertretbar wäre, dann würdest du es wahrscheinlich vielleicht gar nicht mehr zur Anzeige bringen. Das ist so in dieser Studie ein bisschen rausgekommen. Und das ist so, das klingt total absurd und perplex, aber wenn man dann länger drüber nachdenkt, macht das schon so ein bisschen Sinn, dass man sagt, ja, eh klar, da bist du lange in diesem Abhängigkeits- und Machtverhältnis und dann willst du zwar einerseits raus, aber da sind noch immer ganz, ganz viele andere Mechanismen, die greifen, die es dir halt schwierig machen, da rauszugehen. Und wenn du dann das Gefühl hast, okay, der andere kriegt jetzt eine Strafe, die du als nicht angemessen findest, obwohl sie vielleicht sogar total angemessen wäre oder vielleicht sogar viel zu wenig wäre, aber das deswegen nicht zur Anzeige bringst, dann bringt das halt auch nicht viel. Und dasselbe ist vielleicht bei so Selbstjustizmobs, wenn du dann als Frau oder als Mann Betroffener von Gewalt bist und du denkst, aber Facker, wenn die jetzt da öffentlich gemacht werden und dann werden die gejagt und vielleicht auch umgebracht, dann muss ich jetzt damit leben, dass die umgebracht wurden, weil ich diejenige war, die sie öffentlich gemacht hat.
Aber andererseits, und das ist so eine moralische Sache. Macht, ist halt auch die Frage,
schon, aber was denn? Was ich glaube, ich könnte
nicht moralisch... Ändert sich die Person noch
jemals? Ich für mich kann halt sagen, ich glaube, ich könnte nicht moralisch damit leben. Also ich könnte damit leben, wenn jemand eingesperrt wird und so eine Strafe bekommt. Mhm. Ich glaube, ich könnte nicht damit leben, wenn jemand dann deswegen gejagt wird und getötet wird.
Aber es ist auch die Frage, wer das dann macht. Weil ich meine, wenn du das eh nicht willst, dann... Du gehst dann noch nicht zu deiner Verwandten und sagst, hey, ich bin so sauer, kannst du den bitte wegmachen, weil ich kann so nicht leben. Das macht ja eigentlich fast niemand, oder?
Schon, aber wenn ich mir anschaue, wie so Internet-Mobs teilweise funktionieren. Ja. Und es gab diesen Fall mit diesem Mädel, aus dieser Gruppenvergewaltigung. Und man kann dann über dieses Urteil denken, was man will. So viele fanden das total daneben. Manche haben dann versucht zu erklären, warum dieses Urteil so getroffen wurde. Und auch Leute aus dieser Richterschaft haben gesagt, naja, rein gesetzlich gesehen ist es halt so, dass dieser Richter fast gar keine andere Möglichkeit hatte, als das so zu entscheiden. Und da treffen dann ganz viele Meinungen aufeinander. Aber was dann auch passiert ist, ist, dass plötzlich das Gesicht und der Name dieses Richters überall auf X und sonst wo zu sehen war und der halt Morddrohungen bekommen hat und halt sich um sein Leben fürchten muss. Ja. Und ich glaube halt nicht, dass es in einer offenen Gesellschaft irgendwie korrekt ist, wenn Menschen machen Fehler, Menschen sind auch dumm. Aber nur weil jemand ein falsches Urteil trifft, darf das nicht dazu führen, dass sein eigenes Leben plötzlich in Gefahr ist. Und der war aber nur, der das Urteil getroffen hat. Und jetzt bist du aber vielleicht der Täter.
Aber ich finde, es kommt immer darauf an, ob du etwas mit einem Unfall machst. So, sorry, ich bin auf einer Fahrbahn gefahren, es war regnerisch, ich bin zu schnell gefahren, es tut mir unglaublich leid, ich habe es eilig gehabt, ich bin jemand reingefahren. Es ist was anderes, als wie ich verfolge jemanden und vergewaltige den im Park. Sorry. Also da denke ich mir so, was?
Aber
und vor allem die Täter, die sind ja nicht nur zu gering bestraft worden, die waren wieder Täter, die haben es dann wieder gemacht. Und da denke ich mir so, fahrt's doch drüber, gibt's es weg, ich weiß nicht, schiebt es ab, wenn sie woanders kommen und sich nicht eingliedern möchten in die Kultur bei uns da oder in die Gesellschaft. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, die dort zu lassen und weitere Opfer da.
Nein, vor allem diese Opfer, wie schon gesagt, die müssen ihr Leben lang damit leben.
Eben, und das verstehe ich nicht.
Diese warum Konsequenzen gehen ja nie weg.
Die Strafe für sie sollte gleich sein wie die Strafe für die Opfer, meiner Meinung nach. Und wenn die Opfer ein Leben lang daran nagen müssen, dass ihnen das passiert ist, sollten doch eigentlich die Täter auch daran nagen. Ja, weil die machen es ja bewusst.
Also ich finde okay, aber es ist halt, es ist ein bisschen so, ich finde, da gehört dann auch, also Bestrafung ist eine Sache, aber die Frage ist auch, kann man diese Leute dann resozialisieren?
Nein.
Und ich, bei manchen Sachen bin ich der Meinung, dass das schon geht, bei anderen Sachen bin ich der Meinung, dass es wahrscheinlich nicht geht.
Ja, es kommt drauf.
Aber zumindest muss eine Bestrafung, also es bringt dir mir als Opfer jetzt nichts, wenn der jetzt einfach nur weggesperrt ist. So, klar, der ist halt dann weggesperrt, aber davon habe ich nichts. Also ich finde, wenn man schon jemanden bestraft, dann muss der das auch spüren, dass er zum Beispiel sein Leben lang Reparationszahlungen leisten muss. Ja, oder, ich weiß nicht, Reparationszahlung ist vielleicht das falsche Wort, aber...
Ja. Oder dass er auf jeden Fall im Gefängnis hackeln muss, dass du wenigstens deine Therapiestunden abbezahlen
kannst.
Genau,
zum Beispiel sowas. Ja. Oder dass der dann eben genau diese Sachen, die ich brauche, um heilen zu können, dass das dem irgendwo abgezogen wird. Das sind so Sachen, die ich okay finden würde.
Stattdessen
zahlen wir die Steuern. Ja, das macht halt, finde ich, auch wenig Sinn. Es ist immer schwer, glaube ich, eben diesen Mittelweg zu finden zwischen, wo hilft man einer Gesellschaft mit Recht und Bestrafungen und wo bringt es halt Opfern oder Betroffenen gar nichts und sie nehmen davon eher, oder es macht ihnen vielleicht dann noch mehr Druck und Angst, etwas überhaupt zur Anzeige zu bringen.
Ja,
und ich glaube, das ist ein sehr, sehr schwieriger Grad, weil wir, gerade wenn wir über Gewalt sprechen, sind ja die allermeisten Fälle eben Sachen von Ex-Freunden, Bekannten, Verwandten, Vätern, wie jetzt zuletzt dieser Fall, wo der Vater seine Tochter abstechen wollte auf offener Straße. Also wo du dann auch das liest und bist so erschüttert, dass du gar nicht weißt, wie man damit umgehen soll.
Total.
Und da sind halt diese Hemmung und diese Hürde, das anzuzeigen, wenn es in diesem familiären oder in diesem freundschaftlichen oder ex-freundschaftlichen Bereich ist, sind so extrem hoch. Und dann, klar, wenn du so lange mit jemandem zusammen bist, du glaubst, das ist der Mittelpunkt deiner Welt, der hat dich wahrscheinlich schon ganz viel isoliert, du hast gar keine Möglichkeit mehr, viel mit anderen Menschen über diese Probleme zu reden. Und dann passieren auch immer wieder diese Sachen mit, und das kennen so viele aus ihrem persönlichen Freundeskreis, mit, gerade wenn man mit Frauen spricht, dass sie halt sagen, naja, aber er hat mir ja versprochen, das ist das letzte Mal, oder... Mhm. Er hat mir versprochen, das kommt nicht wieder vor. Oder er hat mir versprochen, das war das erste Mal, dass ihm das passiert ist. Und das wird nie wieder passieren. Und wenn ich dieses Wort Versprechen schon höre, dann, ich habe es eh schon im Vorgespräch gesagt, dann stellt es mir halt alle Haare auf.
Mhm.
Weil das ist so, mir fällt jetzt kein besseres Wort als Red Flag ein, aber das ist so, das ist so ein riesiger Alarm, wo bei mir alles hochgeht.
Ja.
Weil es ja sogar so ist, dass selbst wenn meine Freunde mir was versprechen, weiß ich schon, das ist wertlos. Also wenn meine Freunde früher, wie wir noch so in Bars unterwegs waren, sowas gesagt haben, und ich wollte schon nach Hause und ich war schon müde, und sie haben gesagt, na Flo, komm, wir gehen noch auf ein Bier, versprochen, ein Bier und dann fahren wir zu Hause.
Ja,
ich habe gewusst, okay, das ist nicht ein Bier, sondern wir sind bis 6 Uhr in der Früh unterwegs.
Ja.
Oder wenn ich mit Freunden so Computer gespielt habe und ich war schon urmüde und gesagt habe, okay, ich glaube, ich gehe jetzt schlafen. Na komm, wir spielen noch eine Partie, versprochen, und danach hören wir auf.
Ja.
Und dann gewinnst du oder verlierst und sagst, na okay, dann muss es halt noch eine sein und dann spielst du halt auf einmal bis 6 Uhr in der Früh.
Ja,
also sogar wenn Freunde mir was versprechen, weiß ich schon ganz oft, das wird so nicht laufen. Und bei Wildfremden oder bei so Leuten, die halt gerade übergriffig waren, ist dieses Versprechen komplett wertlos. Weil warum nutzen Leute dieses Wort oder dieses Ding, dass sie jemandem was versprechen? Das passiert in erster Linie, weil sie merken, sie verlieren schon so ein bisschen Kontrolle.
Mhm.
Die Person will das schon nicht mehr so und ihnen zieht sich schon so ein bisschen. Also fischen sie nochmal nach und machen halt dann ganz große Gesten und ganz große Versprechungen, damit sie diese andere Person nochmal reinziehen können und nochmal unter Kontrolle bringen können.
Mhm.
Weil eine der schlimmsten Sachen, die jemandem passieren kann, der Gewalt und Kontrolle ausübt, ist eben dieser Kontrollverlust.
Mhm.
Und mit diesem Versprechen probieren sie dann nochmal eben, das so ein bisschen ranzuziehen.
Ja.
Also das ist auch, und das ist in diesem bekanntschaftlichen Ex-Freund-Freundesverhältnis schon so, dass man weiß, okay, das passt halt nicht, aber bei meinen Freunden kann ich drüber lachen. So, okay, dann wollen sie halt länger mit mir spielen, ist ja nicht schlimm.
Ja.
Aber wenn ich das da von einem wildfremden Menschen hören würde, also das ist so ein Wort, wenn das ein wildfremder Mensch zu mir sagt, der verspricht mir irgendwas, egal was, das sollten mir schon alle Alarmglocken schrillen und sagen, hey, du musst hier weg, da passt irgendwas überhaupt nicht.
Ja.
Warum sollte mir ein Wildfremder irgendwas versprechen?
Ja,
so. Das ist komplett wertlos einfach.
Ja, schwierig. Es ist so viele Dinge, an denen man einfach denken muss, die einfach nicht so leicht zum Einschätzen sind. Ja, und auch bei den Strafen, wo wir davor geredet haben, ist es, für mich ist es klar, okay, wenn du so etwas machst, so eine Gewalttat einfach, dass du einfach dafür hart bestraft wirst. Aber wir haben ja auch schon oft diese Fälle auch gehabt, wo Frauen Männer angezeigt haben, wo es gar nicht gestimmt hat und so. Deswegen ist es wahrscheinlich auch gar nicht so leicht zu sagen, okay, Straftat, wie viel Jahr kriegst du und so, weil oft mal gibt es auch Fehlurteile, haben wir auch schon sehr viele gehabt.
Es gibt ja zum Glück, also in Österreich haben wir zum Glück im Zweifelsfall für den Angeklagten rechtlich gesehen, das macht ja genau dieses Thema mit Vergewaltigung und Gewalt so extrem schwierig, weil du ja das wirklich beweisen musst. Und in einem intimen Umfeld, wo nur zwei Personen wissen, was wirklich passiert ist, ist es halt extrem schwer, diese Beweislast zu bringen. Deswegen, ich bin überzeugt davon, dass viel mehr Menschen, die eigentlich verurteilt gehören werden würden, nicht verurteilt wurden, als jene, die halt zu Unrecht verurteilt wurden. Und klar, jedes Fehlurteil ist ein Fehlurteil, das braucht man nicht gegeneinander aufwiegen oder sowas. Aber ich denke, die Frequenz an Frauen, die dann eben erst recht nicht was anzeigen oder weil sie wissen, da kommt wahrscheinlich eh nichts dabei raus und das nicht alles über sich ergehen lassen möchten, für nichts und wieder nichts, ist vermutlich viel, viel, viel höher als die von Leuten, die halt zu Unrecht angezeigt wurden. Ja. Und dann kommt halt irgend so ein sehr, sehr populärer Fall und dann kann man sich daran wieder aufhängen, weil man sagt, ah, der war so bekannt und dem ist das passiert. Aber da im Vergleich stehen halt diese tausenden betroffenen Opfer, die nichts machen oder wo es dann sogar noch schlimmer ist, bei mir in Liesing, ich wohne ja im 23., da gibt es die Polizeistation Lehmanngasse. Und ich persönlich kann über die Polizei, die dort arbeitet, immer nur positive Sachen sagen, also ich habe dann sehr, sehr viel positive Erfahrungen gemacht. Aber dann habe ich halt auch einmal lesen müssen, dass eine Frau dort eine Anzeige machen wollte bei einem Polizisten, weil sie von ihrem Ehemann geohrfeigt worden ist. Und der Polizist hat gesagt, das ist ja kein Übergriff, das ist ja nichts. Und hat sie weggeschickt.
Ja.
Und jeder, also zum Glück war diese Frau dann so mutig und hat einfach gesagt, okay, sie geht zu einer anderen Polizeistation, ist dort zu einer Kollegin gekommen, die hat die Anzeige dann aufgenommen.
Ja.
Die war auch Gott sei Dank, die hat nicht diesen Korpsgeist gehabt und gesagt, ich decke meine Kollegen, sondern hat den Kollegen natürlich sofort angezeigt und deswegen ist das dann auch groß rausgekommen. Aber wenn du halt sowas in der Zeitung dann liest, dann wie, also so, all diese Dinge führen ja nicht dazu, dass man sich wohler fühlt und sicherer fühlt und sagt, na gut, da ist ganz, ganz viel System dahinter, das mich supporten wird und da muss ich, sondern genau diese Sachen wie, werden sie mir überhaupt glauben?
Ja,
nimmt die Polizei das überhaupt ernst? Wie beweise ich denn das?
Mhm.
All das führt dazu, dass es eher so zu einer Verschlechterung beiträgt, als zu dem, dass sich mehr Leute öffnen und sagen, hey, okay, das ist jetzt passiert und ich bringe das einfach zur Anzeige und ich rede drüber.
Ja.
Selbst wenn ich das Gefühl habe, da kommt nichts dabei raus, wenigstens müssen sie jetzt da mal was machen. Oder wenigstens gibt es da eine Wegweisung. Oder
zumindest ist es verschriftlicht, dass
genau,
da mal
so.
Was war. Ja.
Und wenn dann auf einmal eine zweite Person kommt, der dasselbe mit derselben Person passiert ist, also hast du zumindest schon mal zwei Fälle. Und also diesen Mut zu haben und das wenigstens mal zur Anzeige zu bringen und sich nicht eben dafür, wie wir schon gesagt haben, zu schämen und zu sagen, ey, oh nein, das liegt vielleicht an mir oder vielleicht habe ich falsche Signale gesendet oder da kommt eh nichts dabei raus oder vielleicht mache ich es noch schlimmer, wenn ich es jetzt zur Anzeige bringe, weil dann wird er vielleicht noch mehr ausrasten, wenn ich mit ihm zusammen bin oder in einer Beziehung lebe oder wie ist das denn? Ich will ja auch nicht, dass er seine Kinder nicht mehr sehen darf oder was auch immer. Da gibt es ja so, so, so viel, was in diesen Machtkomplex hineinfällt. Das sind so, so unmöglich schwierige Entscheidungen. Ich glaube, da gehört schon ein extremer Mut eben dazu, damit irgendwie rauszukommen und zu sagen, okay, ich zeige das jetzt an oder ich versuche jetzt mich dagegen aufzulehnen oder zu wehren oder einfach was zu machen.
Ja, zwei Fragen. Wenn du psychische oder auch körperliche Gewalt erfährst, wie macht man das? Tut man da Tagebuch schreiben? Was nimmt man das auf? Wie kann ich denn da Beweise sammeln, dass ich dann zur Polizei gehen kann? Und kann man bei psychischer Gewalt auch etwas machen?
Die meiste Gewalt, die man erlebt, also selbst wenn wir jetzt nur über rein körperliche Gewalt reden, dann wird die zuallererst mal immer emotional und psychisch wahrgenommen.
Mhm. Und da ist die Frage immer, ja, was kehrt denn überhaupt rein? Ab wann ist es eine psychische Gewalt?
Also, man kann eigentlich schon damit anfangen, wenn ich sage, ich mach ständig Witze über jemanden und beginne damit sein Selbstbewusstsein so zu diminischen, also so ihn immer wieder so klein zu machen und das immer und immer wieder. Es ist was anderes, wie wenn ich einen einmaligen Witz mache und sage, boah, Silvana, deine Nase schaut heute ein bisschen dicker aus, hast beim Thai-Boxen nicht draufgekriegt.
Mhm.
Okay, ist einmal, kann man vielleicht drüber lachen, kannst doch sagen, du, sorry, aber ich habe eine große Nase und das ist mir ein bisschen unangenehm, aber müssen wir jetzt nicht drüber reden.
Ja.
Okay, merke ich mir, mache ich nie wieder. Aber wenn ich dann jedes Mal komme und dich sehe und sage, boah, na, der Zinken, der drückt mich hier fast. Oder boah, sag mal, willst du mir ein Auge ausstechen? Oder jedes Mal irgendeine dumme Meldung schieben wird. Und wir sind aber extrem eng befreundet oder vielleicht sogar in einer Beziehung. Dann beginnt das plötzlich zu arbeiten. Und ganz klar ist das so eine Form von, wie ich schon eine gewisse Art von Kontrolle auf dich ausübe, weil ich versuche ständig dein eigenes Selbstwertgefühl und dein Selbstbewusstsein zu drücken, zu dämpfen, zu zerschlagen. damit ich mich besser fühle oder damit ich dann, weil du dich nicht so gut fühlst, dann habe ich nicht das Gefühl, dass dann kann ich dich besser unter Kontrolle halten, weil dann, wenn du kein Selbstwertgefühl hast, dann bist du vielleicht für andere gar nicht attraktiv und so weiter und so fort. Also da vielleicht kann man da schon mit Witzen anfangen und sagen, okay, Witze können einfach dazu führen, dass da irgendeine Art von Gewalt auf einen anderen ausgeübt wird.
Mhm. Aber das halt, nimmt niemand ernst, wenn du
genau, da, das nimmt halt niemand ernst. Ich kann ja nicht irgendwo hingehen und sagen, ja, mein Freund macht ständig Witze über mich und mich, das verletzt mich. Na, warum sagen sie ihm das nicht?
Ja,
das, da macht er auch nur Witze drüber.
Aber man muss
auch
sagen, die Polizei hat so viel zu tun, die hat wirklich keine Zeit für so einen
Scheiß. Deswegen sage ich, für sowas braucht man einfach ein gutes System an Freundinnen und an ein soziales Umfeld, wo man drüber reden kann und die einem dann sagen, hey, okay, dieser Mensch tut dir nicht gut, das passt doch irgendwo überhaupt nicht und vielleicht, ich weiß, Trennungen sind schwer und sowas, aber es macht auf jeden Fall Sinn, sich das ernsthaft zu überlegen, weil da passiert irgendwas sehr Ungesundes und das wird dauerhaft vielleicht schlimmer werden und das wird dir nicht gut tun. Und das am besten schon bevor das Ganze in so eine Eskalationsspirale reingeht. Ja. Aber ist ganz klar, wenn man jemanden liebt, dann ist man oft sehr, sehr blind für diese Dinge und dann ignoriert man es halt oder dann denkt man sich, ah, das wird sich schon noch ändern oder da muss ich nur mal mit ihm reden, dann traut man sich aber nicht. Dann ist es, wenn man kann mit ganz vielen Frauen reden und die haben dann oft das Gefühl, sie müssen ständig auf so Eierschalen gehen, damit ja nichts zerbricht und ein falsches Wort und er zuckt und rastet schon wieder aus und das ist sehr, sehr zermürbend auch einfach, glaube ich, wenn man das länger hat und das Ganze ist ja auch dann wie so eine Zermürbungssache, wo man einfach immer mehr zermürbt und sich dann irgendwann nicht mehr rausfindet. Ja. Und dann wird es natürlich die Klassiker halt angeschrien werden, wenn irgendeine Art von Gewalt schon gegen andere Dinge ausgeübt wird, die man zwar nicht selbst ist, aber die einen ganz klar einschüchtern, Sprache, die einen einschüchtert und dann natürlich bis hin zum körperlichen Übergriff. So. Und ich glaube, das Erste, was man eben machen muss, oder das haben wir heute eh schon gesagt, ist, sich selbst eingestehen zu dürfen, hey, mir geht es nicht gut damit und ich bin jetzt hier einfach betroffen oder Opfer von etwas, das Schaden bei mir auf irgendeine Art und Weise anrichtet. Weil erst, wenn ich mir selbst eingestehen kann, dass es mir damit nicht mehr gut geht, erst dann kann ich mir Hilfe suchen. Und dann werde ich mir hoffentlich die richtige Hilfe suchen können.
Ja.
Also das sind halt... Wir haben da beim letzten Mal eh schon drüber geredet, deswegen möchte ich da nicht zu lang drüber reden, aber ich versuche immer zu unterscheiden zwischen externer und interner Gewalt, also Gewalt, die von Außenstehenden kommt. Das sind Probleme, die kann man vielleicht auch noch körperlich lösen. Und da kann man dann selbst aktiv werden und das kann man sich so und so auch zu verteidigen und wehren. Aber wenn wir über dieses Thema interne Gewalt eben sprechen, da geht das eben nicht körperlich, sondern da geht es vor allem darum, sich zuerst mal einzugestehen, okay, da passt was nicht und dann hoffentlich ein System zu haben oder Menschen leben zu haben, denen man sich anvertrauen kann und dann die richtige Hilfe zu finden und hoffentlich in diesem System, das jetzt in Österreich auch nicht das Beste ist, aber zumindest ein bisschen hilft. Also es wird immer besser, ich sag's mal so, aber es ist halt auch, diese Beweislast zu haben, das ist alles sehr, sehr schwierig.
Und selbst wenn man es hat, ist oft auch so, bei den ganzen Femizide, die man jetzt so erlebt hat, sind viele ja schon bei der Polizei gewesen und haben das schon angezeigt, aber es ist nichts passiert.
Genau, es ist dann nicht, dann passiert eben nichts und dann kommt halt genau
nach der... dann erst, sie werden sich erst anschauen, wenn es schon zu spät ist.
Genau, und dann ist eben diese große Furcht da, hey, wenn ich was mache, dann wird es vielleicht noch viel schlimmer und wenn ich nichts mache, dann ist es zwar unangenehm, aber es bleibt vielleicht wenigstens auf dem Level, wo es ist.
Ja.
Ist es aber nie. Es bleibt dir nie dabei. Also ich kenne keine Studentin, die was erlebt hat und die mir was erzählt hat, wo es nur dabei geblieben wäre, dass sie einmal angeschrien hat und dann wäre nichts mehr gekommen. Sondern ganz klar, das steigert sich ja immer und immer weiter. Und das ist dann irgendwann, ist das halt so eine feine Linie, wo es dann irgendwann vielleicht wahnsinnig körperlich wird und es dann genau zu dieser Art von körperlichem Übergriff kommt. Und es gibt zum Glück mittlerweile so eigene Krankenstationen oder Spitäler, wo man sofort hingehen kann, sofort untersucht wird und das alles auch dokumentiert wird richtig und so. Aber man muss halt erstmal, das Schwierigste ist einfach dort auch mal hinzugehen. Zu sagen, okay, das ist jetzt passiert und ich schluck das nicht einfach runter oder ich ignoriere das oder mir ist das alles zu unangenehm oder mir ist das peinlich oder ich traue mich nicht oder ich will nicht, dass es schlimmer wird oder was auch immer. Es gibt so viele Gründe dann, warum Menschen nicht handlungsaktiv werden und sich da selbst einzugestehen, okay, das sind alles nur Ausreden, damit ich nicht das mache, was ich eigentlich jetzt machen sollte, das ist, glaube ich, so das Schwierigste. Und ich glaube, wenn das geschafft ist, es wird sicher nicht einfacher, aber dann kann man die nächsten Schritte zumindest setzen und kann sagen, okay, jetzt gehe ich dahin, ich kann mich untersuchen lassen, ich kann eine Anzeige machen, es gibt ein Wegweisungsrecht, es gibt diese und jene Möglichkeiten, ich kann mich an die und jene Organisation wenden. Es gibt ja ganz viele von Rat auf Draht, die man immer anrufen kann, bis zu Hotlines, bis zu der Weiße Ring und die Möwe. Und da gibt es so ein zum Glück sehr, sehr großes System, wo man sich immer wieder hinwenden kann und was finden kann, wo man Unterstützung findet. Aber man muss halt auch dieses System mal in Anspruch nehmen. Mhm. Und umso größer das eigene soziale Umfeld ist, mit Freundinnen und Freunden vielleicht, die man hat, die einen da unterstützen und auch so vielleicht an die Hand nehmen und einfach sagen, komm, wir machen das jetzt zusammen, du bist da nicht alleine, du musst das nicht alleine durchstehen, egal was jetzt hier noch passiert, wir sind an einer Seite, wir helfen dir da durch. Ich glaube, umso einfacher wird es dann für so eine betroffene Person, eben das auch zu machen.
Wenn man dann irgendwann einmal so weit ist, dass man überhaupt mit jemandem drüber reden kann, so wie bei dir, das hat ja über 10 Jahre gedauert, dass du wirklich mal mit jemandem drüber gesprochen hast.
Weil ich mir selbst nicht eingestehen konnte, dass überhaupt was passiert ist.
Genau, ja. Und das ist, glaube ich, für solche Frauen ist es auch oft schwer, weil alles verjährt dann ist es eh schon oft zu spät. Ist nicht so leicht, dass man da dann 2 Wochen später sagt, hey, mir ist das passiert.
Nein, ist es sicher nicht. Und man kann sich dann auch immer nur wünschen, dass man hoffentlich auch irgendwann diese Kraft hat und sagt, man geht zur Therapie und versucht das aufzuarbeiten, weil man muss diese Sachen aufarbeiten. Die gehen ja nicht weg. So, das ist ja jeder, der irgendeine Art von schlimmer Erfahrung in seinem Leben gemacht hat, das begleitet einen und das ist dann wie so, wie sagt man, self-fulfilling prophecy, dass dann immer wieder Sachen passieren und man kann das immer wieder auf das zurückführen, was passiert ist. Also gerade wenn ich so mit Burschen und Männern rede, dann erzähle ich ihnen immer wieder halt, dass es so ist, und das ist jetzt speziell bei Männern, nicht bei Frauen, aber wenn du Gewalt auf jemanden ausübst, dann liegt das ganz oft oder in den meisten Fällen daran, dass schon an dir Gewalt ausgeübt wurde. Mhm. Das heißt, wenn du Täter bist, dann warst du schon irgendwann mal Opfer, oder wenn du Täter bist, wirst du irgendwann mal Opfer werden, weil du immer irgendwann an einen anderen Mann gerätst, der halt dann genau das, was du anderen antust, dir antun wird. Also das ist so eine, da geht es nicht raus. Ich sage deswegen extra bei Männern, weil das, also eine Frau, die Gewalt erlebt, wird danach nicht zu einer Frau werden, die Gewalt ausüben wird. So, das ist nochmal so ein ganz anderes Thema. Aber bei Männern, wenn man sich auch so Biografien anschaut von Leuten, die ganz viel Gewalt ausgeübt haben, dann ist das ganz oft, weil die schon sehr viel Gewalt erlebt haben, weil diese ganzen Hemmschwellen nicht mehr da waren und weil die auch kein anderes Mittel kennen, um irgendwie mit gewissen Dingen umzugehen oder weil die das auch nie anders gelernt haben. Ja. Und oh Gott, jetzt habe ich die Frage ein bisschen aus dem Kopf verloren.
Ich weiß nicht mehr, was die Frage war.
Ich bin da schon so drin. Aber es ist so, einfach worauf ich hinaus will, ist, dass man mal verstehen muss, so, warum passiert das, wie passiert das. Mhm. Und ich glaube, der beste Schutz oder das Beste, was man machen kann, ist einfach sehr früh zu wissen, hey, was passiert auf zwischenmenschlicher Ebene. Und umso früher man das versteht, umso mehr wird man sich da schützen können davor oder eben dann diese Probleme lösen, bevor sie zu richtig großen Problemen werden. Ja. Also wenn ich merke, dass mein Freund einmal fragt, hey, mit wem warst du unterwegs, was machst du? Das ist ja ganz normal, wenn ich mich unterhalte und der ist wirklich einfach interessiert, was ist das für ein Abend war, dann ist es ja schön, das zu erzählen. Ich will ja auch erzählen, was für einen schönen Abend ich mit Freundinnen hatte. Ja. Wenn der aber jedes Mal, wenn ich sage, ich treffe mich mit XY und dann fragt, aha, und wo trefft sie euch? Ja. Und wie lange seid ihr dort? Über was redet ihr? Dann ist das eine ganz andere Form. Und wenn ich da schon merke, okay, da wird versucht, Kontrolle auf mich auszuüben und Beziehungen sind immer kompliziert und klar, wie viel will ich alleine verbringen, wie viel mit meinem Partner, was will ich und so weiter und so fort. Das sind alles so oft individuelle Themen, aber das sind Themen, die auch jeder selbstbestimmt für sich entscheiden können muss. Also wenn ich in einer Beziehung bin, möchte ich sagen, okay, ich möchte mich an dem Abend einfach mit Freundinnen treffen und dann muss das auch okay sein. Und dann muss ich einfach sagen können, ja, cool, schönen Abend, fertig. Und manchmal werde ich nachfragen, hey, wie war dein Abend? Und das ist es. Und manchmal wird es mich gar nicht interessieren, wenn ich mir denke, okay, du hattest einen schönen Abend, passt schon, alles cool. Aber in dem Moment, wo eben da schon diese Grenzen gebrochen werden, von diesem den Personen diesen eigenen Freiraum zu lassen, da sollte man schon sehr früh merken, hey, okay, da passt irgendwas nicht, da wird versucht, irgendeine Form von Kontrolle auszuüben. Oder wenn es dann damit anfängt, das Problem oder ein Riesenproblem ist, dass durch Social Media immer so ganz viele Begrifflichkeiten einfach in den Raum geworfen werden und dann sind da irgendwie so Halbwissenssachen und die Leute glauben, sie wissen das und das und da und dann verstehen sie aber nicht, was wirklich passiert. Zum Beispiel, wenn man dann diesen Begriff Lovebombing hernimmt, wo man dann mit so Liebe überwältigt wird, obwohl man sich erst sehr, sehr kurz kennt. Und das kann, klar, sowas zu wissen ist super toll, aber jetzt einem pubertierenden Menschen zu erklären, hey, du musst aufpassen vor Lovebombing, aber die sind beide einfach in so einem emotionalen Zustand, wo einfach die Gefühle so explodierend sind, dass sie das gar nicht anders kennen und können. Na, da ist mir niemandem damit geholfen. So. Mhm. Also man muss immer auch verstehen, wo kann ich die Sachen richtig einordnen und was macht wo Sinn.
Ja.
Also wenn ich jemanden frisch kennenlerne und wir sind beide Hals über Kopf verliebt und fangen an, uns jeden Tag zu schreiben, dann ist es halt kein Lovebombing. So. Mhm. Das, in manchen Fällen mag das zwar dann schon weird sein, aber für manche Menschen mag das auch normal sein. Und deswegen, da tue ich mir so ein bisschen schwer, aber trotzdem sind das halt, es gibt diese ganz klaren Anzeichen, eben immer wenn es um welche Form auch immer von Kontrolle geht oder wenn sehr viel eingedrungen wird in das Leben, obwohl man das noch gar nicht möchte. Und wenn so ganz simple Sachen wie vielleicht das Beste ist, wenn die eigenen Gefühle nicht ernst oder wahrgenommen werden. Mhm. Und das fängt auch schon so bei Kleinigkeiten an, wie zum Beispiel, ich neck dich und ich fasse dich die ganze Zeit an und du sagst irgendwann, hey, eigentlich, du, mir wird es gerade zu viel, ich möchte das jetzt nicht mehr. Und ich höre dann trotzdem nicht auf. Und dann sagst du, okay, wir sind halt dann in so einer Beziehung, und dann sagst du ein zweites Mal so, hey, eigentlich, ich möchte das nicht mehr. Und dann checke ich, okay, hey, sie möchte das nicht mehr, okay, ich höre jetzt auf. Oder ich ignoriere das und mache trotzdem weiter. Und dann muss mir bewusst werden, okay, da passt jetzt irgendwas einfach nicht.
Ja.
Weil wenn ich jemandem schon zweimal gesagt habe, hey, das war jetzt lustig bis jetzt, aber jetzt ist Stopp, und der hört dann einfach nicht auf. Oder ich sage jemandem, ich erzähle jemandem, hey, ich kann da und da hingehen und das ist super cool, ich freue mich. Und der sagt nur so, ja, okay, und dann beginnt er über irgendwas von wieder über sich selbst zu reden.
Mhm.
Das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich mir denke, okay, der nimmt meine Gefühle gar nicht wahr, gar nicht ernst, der ist gar nicht daran interessiert, der übergeht das ständig und das passiert nicht einmal, zweimal, weil jeder ist mal vielleicht müde oder hat mal Stress, ist nicht konzentriert, aber das passiert immer und immer wieder und da erkennt man dann so ein Muster, da kann man dann schon ganz klar sagen, okay, halt einmal, da muss ich ganz vorsichtig sein, aufpassen und da sollte ich mir Gedanken drüber machen, ob das jetzt der richtige Umgang für mich ist oder nicht für mich ist. Mhm. Oder ob ich nicht beginnen sollte, mal mit Freundinnen darüber zu reden, Leuten, denen ich vertraue und fragen sollte, hey, wie seht ihr das, wie würdet ihr das einschätzen, wie könnt ihr mir dabei helfen?
Ja.
Und das ist halt, ich habe das eh auch schon erzählt, es gibt gerade so einen Fall in meinem eigenen Freundschaftskreis, wo jemand, ein Freund von mir hat eine Tochter und ich werde jetzt das Alter komplett verfälschen, falls sie das durch Zufall irgendwie hört, dass sie nicht glaubt, ich rede über sie, aber die ist schon so 17 und die hat eine beste Freundin und die hat jetzt ihren ersten Freund kennengelernt. Sie hat mit Eishockey angefangen und die haben sich halt beim Eishockeyspielen kennengelernt. Und jetzt sagt er plötzlich so, hey, er will nicht mehr, dass sie Eishockey spielt, weil da sind halt so viele Burschen und das gefällt ihm nicht. Und sie erzählt das halt der Tochter von meinem Freund. Und er ist jetzt auch in dieser Situation, wo er weiß, hey, halt einmal, das passt überhaupt nicht. Da übt dieser Bursche auf seine erste Freundin schon massiv Kontrolle aus. Aber er weiß halt auch nicht so, hey, mit den Eltern kann er nicht direkt reden, weil sonst erzählt seine Tochter auch nie wieder was.
Mhm.
Dann wissen sie gar nicht mehr, ob was passiert. Mit Lehrerinnen zu reden ist vielleicht auch schwer, weil die finden dann vielleicht auch nicht die richtigen Worte. Also es ist ganz klar super kompliziert, aber es ist zumindest gut, dass sie sich jetzt seiner Tochter anvertraut. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, weil dann traut sie sich noch offen darüber zu reden. Und solange du so Menschen hast in deinem
Umfeld,
genau, solange du nicht ausgegliedert bist von diesem Umfeld, wirst du hoffentlich Menschen haben, die dir da auch helfen können, weil alleine geht's nicht. Also alleine kommst du aus diesen Dingen niemals raus, du wirst immer Unterstützung von außen brauchen und die ist extrem wichtig und deswegen ein gutes, wir Männer sind oft ganz schlecht darin, so uns gute soziale Umfelder zu schaffen und diese Kontakte zu halten und Frauen sind da zum Glück oft wesentlich besser darin, aber ein gutes soziales Umfeld zu haben mit vielen Freundinnen, auf die man sich auch verlassen kann, ist, glaube ich, extrem wichtig. Und zwar für das ganze Leben, aber speziell nochmal dann, wenn man möglicherweise von irgendeiner Form von Gewalt betroffen ist.
Und man das vielleicht noch gar nicht versteht.
Und man das, genau das.
Und man das vielleicht noch gar nicht handelt. Versteht. Ja. Jetzt haben wir am Anfang gesagt, wir werden erklären, nicht nur was das ist, was man dagegen tun kann, sondern auch kurz Statistiken und so. Jetzt habe ich irgendwo, glaube ich, gehört, dass alle 10 Minuten eine Frau umgebracht wird.
Weltweit, genau.
Ja, das ist eine echt erschreckende Zahl. Hast du andere Statistiken? Und wie schaut es aus mit der Statistik? Wird das besser über die Jahre oder eher schlechter? Oder hören wir einfach nur mehr davon?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich kann nur das sagen, was ich halt aus den Statistiken rauslässt, die ich halt mir immer wieder angeschaut habe. Und da muss man sagen, die Aufklärungsraten sind natürlich besser. es wird mehr angezeigt. Mhm. Und so Anzeigenstatistiken sind halt immer sehr, sehr schwierig, weil wenn eine dieselbe Person sehr oft angezeigt wird, dann hast du halt eine sehr viel größere Anzeigenstatistik, aber es gab ja nicht viel mehr Taten, also Täter. Mhm. Also das sind so Faktoren, die man immer so ein bisschen mit einbeziehen muss, wenn man sich diese Dinge anschaut. Anzeigenstatistiken sind ja nicht Verurteilungsstatistiken, das ist wieder ein anderes Thema. Da muss man sich dann wieder Gerichtssachen anschauen und sagen, wie viele Verurteilungen gab es. Bei Verurteilungen kann man ganz klar sehen, dass die Kriminalität runtergeht. Mhm. Da kann man dann wieder, man kann für alles Gegenargumente finden und sagen, naja, aber das liegt daran, dass das und das und die Justiz vielleicht dann nicht mehr so auf gewisse Dinge schaut. Halt für Schwachsinn per se, aber man kann immer beginnen, so Statistiken auseinanderzufitzeln und sich Sachen rauszusuchen, um seine eigene Narrative irgendwie zu erzählen.
Aber ich glaube, in Österreich ist so jede dritte oder jede vierte oder vielleicht sogar schon jede zweite Frau von Gewalt
betroffen. Genau, jede dritte unter 15 Jahren hat schon mal irgendeine Form von Gewalt oder Übergriffigkeit erlebt. Mhm. Und diese Zahlen werden eigentlich nicht besser, also nicht viel besser. So. Und in manchen Bereichen wird es schlimmer, in manchen wird es ein bisschen besser. Dass Zahlen schlimmer werden, ist nicht immer ein negatives Zeichen, weil es oft einfach auch bedeutet, dass sich viel mehr Leute offen trauen, darüber zu reden, das zur Anzeige zu bringen oder dass da viel mehr passiert. Letztens hat ein Verwandter von mir gesagt, er findet es schockierend, dass jede dritte Frau betroffen ist. Das war für den neu, das hat er erst dieses Jahr zum ersten Mal erfahren.
Wahnsinn.
Und ich war so, das ist jetzt keine neue Nachricht. Das weiß man schon länger.
Dass man das zum ersten Mal hört, ist auch arg.
Und da ist vielleicht schon dieser eine Knackpunkt. Jeder, der sich mit Frauen unterhält und Freundinnen hat und mal offen diese Themen anspricht, wird Frauen kennen, und zwar viele wahrscheinlich, die schon mal irgendwas erlebt haben, in welcher Form auch immer. Mhm. Von kleinen bis ganz großen Sachen. Aber interessanterweise kennt dann plötzlich nie jemanden, der sowas macht. So.
Ja, das ist
keiner meiner Freunde macht das. Mein Vater macht das nicht. Niemand macht das. Ich kenne niemanden, der das macht. Und
deswegen sollen es die Fotos sagen von denen.
Das kommt irgendwie, weißt du, das kommt nicht so, das funktioniert irgendwo nicht. Und ich glaube, es braucht gerade in dem Bereich einen viel, viel ehrlicheren Diskurs auch von Männern es braucht insbesondere einen viel, viel ehrlicheren Diskurs, wenn Männer im Umgang mit anderen Männern sind und sie auch beginnen, offen outzucallen. Und das muss nicht immer auf einer extremen, weil es ist so, wenn ich jemandem sage, Herr Sturmson, so redet man nicht, dann werde ich keine positive Reaktion von dem bekommen, sondern der wird in eine Anti-Haltung gehen und der wird vielleicht sein Verhalten sogar noch verstärken, weil jetzt fühlt er sich angegriffen, also zieht er sich zurück in diese eigene komische Welt. Aber wenn ich Leuten beginne, ganz offen und ehrlich zu sagen, hey, überleg mal, stell dir vor, jemand würde so und so über dich reden, wie würdest du dich dann damit fühlen? Dann, klar, bei jüngeren Menschen wird es so, mir wär's wurscht, weil die sind eh alt. Also Burschen in dem Alter sind eine Katastrophe und die sind zu cool für alles halt. Ja, aber bei einem gewissen Alter kann man die schon erreichen. Und man kann denen auch offen sagen, hey, jetzt stell dir vor, jemand wird so über deine Schwester reden oder über deine Mutter reden. Wie würde es dir damit gehen? Wie würdest du dich dabei fühlen? Mhm. So wie du über diese Person redest. Und auch dieses, dass Frauen halt ganz viel sexualisiert werden, ist ein extremes Problem und auch eins, das sich gerade bei jungen Burschen ganz, ganz oft schlagbar macht, weil dadurch auch sehr viel entmenschlicht wird. Und das beginnt schon so bei Kleinigkeiten, wenn man sagt, boah, die hat einen geilen Arsch. Und dann ist sie halt, da fängt schon so eine sehr Entmenschlichung an und dann ist es halt nur noch mehr das Ding mit dem geilen Arsch. Mhm. Nicht die Person mit allen ihren Traits und Menschlichkeiten und Fähigkeiten und was auch immer, sondern das ist dann nur, ich reduziere sie auf dieses objektive Ding. Und dann ist das natürlich cool und alle, geil. Anstatt dass sich dann jemand hinstellt und das ist halt bei Jugendlichen wahrscheinlich unmöglich, aber dass da Erwachsene gibt, die einfach sagen, hey, überleg mal, stell dir vor, das wäre jetzt deine Mutter, die da gehen wird und ihr würdet jetzt alles so über deine Mutter reden. Mhm. Wie würdest du dich dann dabei fühlen, wenn du es mitbekommen würdest? Wie glaubst du, würde sie sich dabei fühlen? Wie würde es ihr damit gehen? Und Empathie weckt man vor allem damit, dass man sich in Leute hineinversetzen kann. Und in Leute hineinversetzen kann ich mich fast oft nur, wenn ich so eine Bindung dazu habe. Mhm. Wenn ich so eine eigene persönliche emotionale Bindung dazu habe. Und die aufzubauen bei jungen Männern und Burschen ist halt super schwer. Und das muss halt eigentlich, also wenn du in der Schule bist du eigentlich schon fast zu spät dran. Das müsste eigentlich schon konsequent schon sehr früh beginnen. Und dann hilft es auch nicht, wenn man dann einmal im Jahr sagt, okay, jetzt sind 16 Tage und jetzt macht man auf ein Thema aufmerksam. Oder ich mache so Workshops an Schulen, das sind dann 3x2 Stunden, 6 Stunden im Insgesamten und das haben die einmal im Jahr und that's it. Sondern das Und das ist einfach alles viel zu wenig. Das sind gerade junge Menschen, die die Aufmerksamkeit vom Fliegen haben und alles, was länger als 60 Sekunden auf TikTok dauert, können sie nicht mehr tragen. Und wenn sie sich einen Film anschaut und das ist nicht nach 30 Minuten alles explodiert und in sich zusammengefallen, dann ist es langweilig. Die kann ich nicht damit erreichen, dass ich ihnen einmal was sage, sondern muss ich wie so eine kaputte Schallplatte sein und ich muss es ihnen immer und immer und immer und immer wieder sagen und am besten immer wieder mit sehr persönlichen Sachen sagen, ihnen vielleicht persönliche eigene Geschichten erzählen oder sie daran erinnern, wie es ihnen damit gehen würde oder wie es Leuten gehen, die sie vielleicht persönlich kennen oder zu denen sie aufblicken oder was das für Konsequenzen hat dann. Und dann muss einfach viel, viel mehr passieren.
Ja, aber selbst wenn es schon so schwer ist mit Jugendlichen, das Thema irgendwie anzupacken, wie willst du dann überhaupt noch einen erwachsenen Mann sensibilisieren, dass du sagst, hey, wenn die Frau sagt, ihr habt ein Date und die Frau sagt aber, sie will nicht mit dir schlafen oder nah ist nah, warum verstehen Männer das dann nicht, dass nah nah ist und dass die Frau das nicht will? Warum machen Männer, was sie wollen sozusagen und sind nicht einmal so sensibel, um zu verstehen, was die Person gegenüber jetzt gerade eigentlich will oder fühlt oder was auch immer. Fühlen die nichts?
Ich weiß nicht, ich frage mich da manchmal, was passiert. Ist es so ein Problem, dass, also wenn ich zum Beispiel sage, nein oder ich habe keinen Bock drauf oder fick dich, dann ist es so, okay, base, wird nicht mehr darüber diskutiert. Und bei Frauen wird das ganz oft wie so eine Art Verhandlungsgrundlage genommen. Da hat sie jetzt was gesagt. Und auf dem kann ich jetzt aufbauen und darüber können wir jetzt reden und verhandeln. Und das hängt wahrscheinlich ganz, ganz viel schon mit dieser Sozialisation ein, dass man halt ganz, ganz viele Sachen schon als Kind und Jugendlicher nicht ernst nimmt. Mhm. Wenn die Lehrerin oder die Mama oder wer auch immer das sagt, dann macht man es halt nicht. Mhm. Oder dann redet man urlang drüber. Oder dann sind so Sachen wie, man ist ja der Mann, also muss man halt auch wieder da diese Kontrolle über das Ganze haben und auch über das Narrativ und was hier passiert. Mhm. Und wenn sie dann sagt, nein, dann verliere ich ja diese Kontrolle, also kann ich das irgendwie nicht akzeptieren. Da ist schon so viel schiefgegangen irgendwo, dass man da müsste man schon so viel früher ansetzen, da müsste man schon in diesem kindlichen Alter ansetzen und beginnen zu sagen, hey, da kommt halt auch dieses Thema komplette Gleichberechtigung wieder ins Spiel, weil erst wenn wir eben komplett gleichberechtigt wären, würde ich deine Worte genauso ernst nehmen, wie du meine Worte ernst nehmen würdest.
Aber das haben wir in vielen Kulturen halt überhaupt nicht.
Das haben wir auch in unserer eigenen Kultur teilweise überhaupt nicht. Wenn du dir überlegst, vor jetzt nicht einmal, ich will jetzt keine falschen Zahlen nennen, aber es ist noch nicht so lange her, dass Homosexualität strafbar war in Österreich. Mhm. Also wir sind, was diese Themen angeht, wann ist Vergewaltigung in der Ehe nicht mehr, also wann war das, ab wann war das illegal? Also, das sind alles Themen, wo man sich denkt, ja, das ist ja schon so lange, aber das sind alles so Dinge, die noch nicht so lange her sind und dann braucht man gar nicht beginnen irgendwie, man macht sich immer sehr, sehr leicht, wenn man sagt, das ist so ein kulturelles Problem, weil dann klammert man ganz viel einfach aus, weil dann kann man das Problem so ein bisschen verschieben und sagen, na, aber wir haben ja zum Glück nicht so viel damit zu tun, aber da muss man hinschauen, anstatt dass man halt sagt, okay, da gibt es ein ganz generelles machtstrukturelles Problem und da muss man ansetzen und wenn man das für alle gleich macht, dann wird man hoffentlich auch die gleichen Ergebnisse kriegen. Und bei denen es halt nicht geht, also diese Ausreißer dann, da muss man sich halt dann andere Dinge überlegen. Mhm. Wie dass man einfach sagt, okay, der hat die und die Straftaten begangen, da kann man auch nichts machen, so, dann muss man sich halt überlegen, wie man den entweder nicht mehr in diese Gesellschaft so reinlässt oder ob es Möglichkeiten gibt, den doch wieder in eine Gesellschaft zu integrieren, auf eine Art und Weise, wo keine Gefahr mehr von ihm ausgeht. Mhm. Aber da bin ich zu wenig Experte darin, um mich da wirklich auszukennen oder sagen zu können, was wären da die richtigen Lösungen.
Aber es ist halt einmal so die Frage, ganz ehrlich, was haben wir dann eigentlich so für Zukunftsausblick, wenn wir die Jugendlichen das schon schwer beibringen können? Die erwachsenen Männer kannst du so nichts mehr sagen sozusagen, weil der wenigste Teil, also vielleicht minimal jemand das irgendwann ernst nimmt, weil die sind es gewohnt, das war mal so, das wird immer so sein, bla bla bla.
Ich glaube, gerade mit Erwachsenen kann man immer wieder, also ich habe ein sehr, sehr schönes Beispiel eigentlich, wo ich habe einen Bekannten, der ist einer der liebsten Menschen der Welt. Wirklich, das ist ein ganz, ganz toller Mensch. Der ist nicht sexistisch, der versucht sehr, sehr, so ein sehr positives Leben zu leben. Der kümmert sich viel um die Umwelt. Das ist, also ich mag den extrem gerne. Ich war damals mit einer Freundin von mir dort und die sind alle so, ich habe ganz viel so jugoslawische Bekannte, Verwandte, also wir sind also Slowenen und da gibt es halt ganz viele auch, die ich kenne, da wird immer dann so selbstgebrannter Schnaps getrunken, es gehört alles so dazu. Und ich und meine damalige Freundin waren dort und der hat halt gesagt, na schau, wir haben selbst gebrannten Schnaps, wollt ihr nicht was trinken? Und wir haben uns damals vorgenommen, dass wir zu der Zeit einfach keinen Alkohol trinken. Wir haben gesagt, ja, das ist so eine Zeit, da wollen wir einfach jetzt mal komplett abstinent leben und nichts trinken. Und ich sage, du, hey, sorry, wir trinken nichts. Okay, okay. Schaut meine Freundin an, na, aber du trinkst schon ein kleines Glas. Und sie sagt so, nein, danke. Und er schaut sie an und sagt, na geh, das ist so eine selbstgebrannte, den musst du mal kosten, trink ja nur ein kleines Stamperl.
Das erinnert mich an
Kärnten. Und sie schaut ihn an und sagt so, du, nein, ich mag eigentlich nicht. Und er sagt dann, na geh nur zum Anstoßen, weißt du, wir stoßen so an. Und fragt sie so ein drittes Mal. Und sie schaut halt und sagt so, es tut mir echt leid, ich weiß nicht, wie ich es dir noch anders sagen soll, aber ich habe dir jetzt schon dreimal gesagt, ich möchte eigentlich nichts trinken. Und das ist nicht unangenehm, bösartig, aber schon so ein bisschen ernster. Und auf einmal merkst du, wie ihm so die Kinnlade runterfällt. Und er total schockiert war. Und er gemerkt hat, fuck, er hat ur viele Grenzen gerade überschritten, ur viele persönliche
Grenzen. Muss aber auch nicht sein, weil ich finde, bei Alkohol, bei so einem Ding, ich trinke keinen Alkohol, aber ich stoße trotzdem immer an. Ich finde, das ist eine Respektsache. Unsere Kultur ist so, dass du mit Alkohol anstoßest.
Na, aber er wollte unbedingt, dass sie trinkt. Und ja, bei mir hat das aber sofort akzeptiert. So, ich habe ihm einmal gesagt, ich mag
aber
nicht.
Bei ihr
und nicht? Bei ja, ihr hat er dreimal nachgefragt. Und sie hat dann gesagt, so, hey, du, ich weiß nicht, wie ich dir sagen soll, ich will nicht trinken.
Ja.
Und wir waren so, oh, und das ist wirklich einer, der eigentlich sehr, sehr darauf achtet. Und auf einmal hat er gemerkt, fuck, er hat jetzt so, echt so diese Grenzen einfach überschritten.
Ja, voll.
Er hat sich fast schon gedrängt dazu. Und dem war das so peinlich. Der hat dann, also der war ultra unangenehm. Und am nächsten Tag haben wir ihm sagen müssen, hey, es passt alles, es ist cool, du, reden wir wieder normal drüber. Ja. Dir muss das nicht mehr unangenehm sein. Wir wissen, dass es dir super peinlich ist. Es passt, okay.
Ja.
Also ganz klar, wenn du Menschen, du kannst auch erwachsene Menschen, die plötzlich gewisse Übertritte begehen oder gewisse Grenzen und Normen nicht einhalten, denen kannst du das schon positiv beibringen. Ich glaube nicht, dass erwachsene Menschen verloren sind in dem Bereich.
Ja, und das stimmt, aber das ist aber ein ganz anderes Beispiel als wie, weil Gewalt ist halt so krass einfach, dass es, da macht es so vieles mit dir.
Ja, aber das ist ja auch schon eben genau das, ist das, wo ich hinaus will, da fängt ja schon ein bisschen die Gewalt an.
Ja,
und wenn wir aber, wenn
da,
ich anfange...
Das ist schwierig. Bei dem Thema bin ich nicht ganz so deiner Meinung. Weil ich finde einfach, da fehlt viel Respekt irgendwie, weil wenn jemand dir das anbietet und sagt, du musst nur anstoßen, dann stoß es halt an, du musst eh nicht trinken. Niemand trinkt es, wenn er nicht trinken will. Der schüttet jetzt weg oder lässt es stehen. Mir geht es da um Respekt eigentlich.
Aber es ist die Frage halt, wenn ich jemandem sage, ich möchte das nicht.
Wenn du sagst, nein, und bei dir ist nein, und bei ihr ist nicht nein. Ja, das stimmt
schon. Aber der Punkt ist, wenn ich erst ansetze, wo Leute Frauen anschreien oder anfassen, da ist es ja schon zu spät. Da ist ja schon viel zu viel passiert. Aber wenn ich da ansetze, wo diese kleinen Grenzen, dieses Nicht-Ernst-Nehmen von Worten.
Die Frage ist,
wenn ich da schon ansetze und Leuten beibringe, hey, wenn sie sagt, ich will das nicht, dann nehme ich das ernst. Wenn sie sich unwohl fühlt, dann nehme ich das ernst. Wenn sie sagt, sie möchte was nicht, dann diskutiere ich da nicht urlange drüber rum oder frage, warum das ist, sondern dann nehme ich das ernst und respektiere das. Dann bin ich schon mal zumindest von meinem Startpunkt ganz woanders, als wenn ich sage, okay, wir setzen es da an, wo jemand eine Frau anschreit oder sie angreift und sagen, das ist nicht okay.
Ja, aber es ist immer die Frage, wo es noch was Gutes hat und wo es noch wirklich schlechte Auswirkungen hat. Keine Ahnung, so wie damals die Mädels, die mich wirklich gezwungen haben, ins Ringen zu gehen. Die haben mich mit runtergeschleppt und gesagt, ich muss jetzt ringen gehen. Und die wollte überhaupt nicht. Und ich habe fünfmal schon nachgesagt und die Wochen davor immer nachgesagt. Dann bin ich mitgekommen ins Ringen und das war die beste Entscheidung meines Lebens, weil ich mal gezwungen worden bin, eine andere Sichtweise zu sehen und was anders zu erleben. Und das ist jetzt für mich etwas Positives. Also es kommt immer auch darauf an.
Da muss man aber auch ganz klar so unterscheiden
Kleinigkeiten
zwischen
Gewalt und
Leuten, die man kennt und Leuten, die man nicht kennt.
Ja,
deswegen sage ich ja immer, es gibt so einen massiven Unterschied zwischen Menschen, die man kennt und Leuten, die man nicht kennt. Wenn Leute, die mich kennen und genau wissen, wer ich bin und Freunde von mir sind, mich zu irgendwas drängen, dann ist das was ganz anderes. Also wenn Freunde von mir mit 10 Mal sagen, hörst, jetzt gehen wir noch auf ein Bier und ich will aber eigentlich nicht und ich lasse mich überreden.
Aber du hast da gewusst, dass der Betroffene, dass dein Verwandter dort oder der Freund halt nichts Schlechtes vorhat oder dass der kein Bösewicht sozusagen ist, sondern du hast gewusst, dass
er ein netter Mensch, der anfängt. Deswegen haben wir ihm auch gesagt, hey, es ist okay, du brauchst dich nicht schämen dafür.
Ja.
Aber ihm war trotzdem nicht bewusst, dass er eigentlich eine Art Grenze überschreitet, wenn ich nämlich sage, ich will es nicht und er akzeptiert es und bei wem anderen, weil sie halt ein anderes Geschlecht hat, akzeptiert das nicht, dann zeigt ihm das selber so, hey, okay, ich habe damit zweierlei Maß gemessen.
Ja, das stimmt.
Und wenn ich eine Person nicht gut kenne und er hat sie nicht gut gekannt und ich nehme das dann trotzdem nicht ernst, dann ist das, weißt du, wenn er sie 10 Jahre kennt und er weiß, sie ziert sich jedes Mal und dann macht sie doch gerne mit, ist was ganz anderes.
Ja, aber schau, bei dir hat das schon gekannt, bei dir hat das sofort lassen.
Aber genau, aber eigentlich halt bei einem Fremden sollte ich noch mehr drauf achten, oder nicht?
Ich bin es gewohnt aus Kärnten. Ich kenne das. Da wäre drüber gefahren, du musst das Stammball nehmen.
Siehst du, aber ist das nicht genauso ein Problem, wo wir gerade drüber reden? Ich kenne das so, ich bin es nicht anders gewohnt und deswegen ist das okay. Aber nur weil ich es kenne und gewohnt bin, heißt das ja nicht, dass es okay ist.
Das stimmt, aber ich denke mal immer, ich habe das Gefühl, wir sind alle bei gewissen Dingen viel zu sensibel und bei anderen Dingen überhaupt nicht. ich weiß nicht, wo ist dann die Grenze, wo du sagst, na, jetzt hör auf, das ist viel zu sensibel, oder na, stimmt schon, du hast schon recht, ich weiß nicht, wir kennen dort nicht alte Leute irgendwie verändern und keine Ahnung was.
Das vielleicht nicht, aber vielleicht ist das was, was man einem
Vielleicht sind die einfach zu sensibel waren einfach jetzt, ich weiß nicht.
Vielleicht, aber vielleicht muss ich auch einem Menschen individuell zugestehen, dass das seine eigene Entscheidung ist. Weil in dem Moment, wo ich muss ja, also ich kann zum Beispiel ganz, ganz viel über mich selbst anhören. Mhm. Also man kann mich alles nennen, was man will, ja, voll, ist das alles wurscht. Das prallt alles an mir ab und ich kann darüber lachen und es gibt so ganz wenige, so einer meiner besten Freunde hat mir irgendwann mal den Spitznamen Fötus gegeben, weil ich mich immer in so eine Fötalstellung gelegt habe beim Kampfsport. Und das ist super unangenehm gewesen, aber er ist halt einer meiner besten Freunde, ich kann drüber lachen.
Ja.
Dieses Jahr hat mich, ich habe so extrem stinkige Socken mal im Training mitgehabt, hab die halt, weil es so kalt war, habe ich sie bei den Matten erst ausgezogen und dann irgendwo hingelegt.
Okay.
Und irgendwann gesagt, boah, das riecht wie eine Essigsocke. Und danach wollten mich Leute Essigsocke nennen, als Spitznamen. Und das hat mich extrem getroffen, weil es nicht von Leuten kam, die mich so lange kennen, dass es für mich okay war, dass die mir so einen Spitznamen geben. Mhm. Und ich habe dann auch zuerst so getan, als wäre es mir egal, aber daraus ist dann ein ganz komischer Konflikt entstanden.
Ja.
Anstatt, dass ich von Anfang an auch da wieder, man schämt sich vielleicht, dass einem das unangenehm ist und dann traut man sich nichts zu sagen und dann wird es aber eigentlich schlimmer statt besser. Anstatt, dass ich von Anfang an gesagt habe, hey, ich weiß, ihr meint das nur so liebevoll lustig, aber ich mag das eigentlich gerade nicht, bitte machen wir das nicht. Also das geht ja nicht. Ich finde, das ist so, man darf einem Menschen selber auch zugestehen, dass er sagt, hey, manche Sachen sind für mich okay und manche Sachen sind für mich nicht okay.
Mhm.
Und ich denke mir, wenn jemand einfach sensibler, es gibt Menschen, die sind in manchen Bereichen sensibler und dann in anderen wieder überhaupt nicht sensibel, aber ich muss auch einem Menschen vielleicht zugestehen, dass er in manchen Bereichen sensibler ist. Und es wird sicher, je nachdem, wo man sich bewegt, Kreise geben, wo es halt harscher zugeht und andere Kreise, wo es halt vielleicht nicht so harsch zugeht.
Vor allem, wenn du im Land aufgewachsen bist. Oder total abgehärtet waren, bist so wie ich. Also wir haben so viel einstecken müssen, dass ich überhaupt nicht verstehe, wenn jemand das gewisse Dinge halt einfach brutal findet oder nicht okay findet oder zu sensibel ist.
Ja, aber das ist zum Beispiel wie, wenn ich mir MMA anschaue und mir denke, ja cool, das sind jetzt zwei und die prügeln sich und da fließt ein bisschen Blut und dann wird es erst geil. Und dann sieht das jemand zum allerersten Mal, der noch nie Kampfsport gesehen hat und ist halt so, das ist arg, das ist urbrutal, wie kann man sich das anschauen und das gar nicht nachvollziehen kann. Und ich kann ja dann nicht sagen, Herz, du bist zu sensibel für den Sport MMA, sondern ich muss einfach verstehen, okay, der ist anders sozialisiert worden, für den ist das vielleicht auch einfach persönlich nichts, aber das ist jetzt kein Grund für mich irgendwie zu sagen, hey, okay, du bist halt zu sensibel, weil du findest das halt zu brutal.
Ja.
Sondern der hat halt eine andere Herangehensweise ans Leben und ich denke, es ist ja, ich finde es ja immer, ich bin ja eher froh darüber, dass es so viele verschiedene Arten von Lebensrealitäten gibt, weil ich von allem ja so ein bisschen was lernen kann.
Ja, total.
Und mir denke, okay, vielleicht, weil ich bin ja auch eher so ein rougherer Typ, der halt so manchmal Meldungen schiebt, wo ich mich dann auch schäme eigentlich dafür und im Nachhinein denke, fuck, na, das war vielleicht nicht so schlau, das hätte ich nicht sagen sollen, das ist eher unangenehm und dann darüber nachdenkt. Und ich wäre aber nicht so reflektiert, wie ich es heute bin, wenn ich nicht Menschen in meinem Leben gehabt hätte, die immer wieder gesagt haben, hey, sorry, aber das ist voll unangenehm, warum machst du sowas? Oder warum sagst du sowas? Oder warum verhältst du dich so? Und ich finde, es kann nie schaden. Also ich habe lieber ein paar zu sensible Menschen, die sich von sehr vielen Sachen halt angegriffen fühlen, als Leute, die sich von gar nichts mehr angegriffen fühlen, aber dann auch emotional abgestumpft sind und deswegen auch keine Hemmungen davor haben, dem anderen irgendwas anzutun.
Weil
sie sagen, ist eh nicht so schlimm.
Ich habe das Gefühl, ich bin eher voll ein bisschen abgestumpft worden, aber ich würde niemals jemandem anderen was antun. Das ist halt auch wieder so ein
bisschen. Aber du bist halt auch kein Mann.
Aber ist das nicht auch irgendwie gemein, dass wir das so verallgemeinern irgendwie? Mir tun die Männer so leid. Ich schwöre, ich gehe heutzutage durch die Straßen und denke mir so, jeder Mann tut mir leid. Von allen Seiten kriegst du es zu hören.
Das ja, aber es wäre halt, wir würden es nicht zu hören bekommen, wenn es halt nicht so ist.
Ja, stimmt,
also es ist halt leider, wenn ich sage, wenn du dir überlegst, hey, wenn ich dir erzählen würde, zwei Leute haben sich geprügelt, dann was denkst du?
Ja,
natürlich
auch Männer.
Naja, richtig, schau.
Ja.
Oder ich sage, ja, jemand hat jemanden vergewaltigt, dann wer ist der Täter?
Ey, klar.
Ja. Naja, warum ist das so? Warum? Man denkt ja an diese Sachen nicht deswegen, weil das ist die echte Ausnahme. Mhm. Also wenn sich zwei prügeln, sind das immer zwei Frauen, aber heute durch Zufall waren es halt zwei Männer.
Aber das stört mich nicht, wenn sie sich prügeln, stört es mich gar nicht.
Nein, aber ich sage nur, weißt du, so, man denkt immer an Männer, weil es halt auch immer Männer sind.
Ja.
Es ist Beziehungen, Gewalt geht fast immer von Männern aus. Es gibt Fälle von Männern, die Gewalt von Frauen erleben und es gibt auch so Männerschutzhäuser und diese Sachen gibt es ganz klar und das ist auch ein Problem und da gibt es auch zu wenig Geld und weil es so wenig thematisiert wird, wird es auch nie ernst genommen. Also wenn ein Mann sagt, hey, ich werde von meiner Frau geschlagen, dann wirst du halt ausgelacht und niemand nimmt es ernst und das ist ein Riesenproblem und deswegen, also ein Mann, der Gewalt erlebt, der wird sich auch wahrscheinlich ganz selten trauen, darüber zu reden.
Ja.
Meine Frau schlägt mich oder sie schreit mich an oder sie macht mich fertig und dass, also diese Hemmung ist da wahrscheinlich auch extrem groß, irgendwas zu sagen, weil das ja sowas von lächerlich und peinlich ist und sich die Leute so viel drüber lustig machen werden, dass man eben genau diese Scham hat dann, wo wir die ganze Zeit drüber reden, diese Scham gehört eigentlich verschoben. Aber das ist halt auch da wieder im Gesamtkontext, sind es halt vor allem Männer, die Gewalt ausüben, egal in welcher Form und egal gegen wen, ob es gegen sich selbst ist, gegen andere Männer oder gegen Frauen. Und dann, das Mitleid hält sich bei mir halt insofern in Grenzen, weil ich sagen muss, ich selbst kann so viel handeln und so viel machen, dass ich mich selber nicht schämen muss. Jetzt kannst du vielleicht an mir vorbeigehen und mich anschauen und dir denken, boah, ist das vielleicht ein gewalttätiger Mann? Aber das denkst du dir vielleicht, trifft mich das? Nein. So, wie soll mich das treffen? Da schaut mich irgendein wildfremder Mensch an, mich schauen ständig irgendwelche Menschen an. Da mache ich mir gar keine Gedanken drüber. Also, aber indem ich halt aktiv handle und halt vielleicht sage, hey, man soll vielleicht ein bisschen darauf aufpassen oder hey, du, ich verstehe schon, du wolltest nur lustig sein, aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so lustig war oder ob das nicht gerade hier Menschen voll getroffen hat oder vielleicht überlegst du dir mal, ob du das nicht anders formulieren kannst, so dass es nicht unbedingt Leute auf Leute heruntertritt, weil es ist immer leicht, auf Leute runterzutreten, es ist immer ein bisschen schwieriger, auf Leute raufzuschlagen. Ja. So, also den 60-Kilo-Typen, mit dem ich ringen muss, mit dem werde ich mich eher auseinandersetzen wollen, als der 130-Kilo-Typ, der einfach schon wie so ein Panzer daherkommt. Ja. Ist immer, klar, so auf Schwächere ist immer so ein bisschen einfacher. Ja. Und ich denke mir, niemand muss mir leid tun in dem Sinne, dass ich einfach weiß, okay, wenn Leute die korrekten Sachen machen und nicht nur sagen, sondern auch wirklich machen und da dahinter stehen, weil es ist immer leicht, irgendwas zu sagen und dann einfach nichts zu machen, aber dann auch wirklich dementsprechend handeln von dem, was ihre Einstellung und was ihr Wertebild hergibt, dann muss sich keiner dafür schämen, ein Mann zu sein. So.
No. Aber mir tun Männer in dem Sinne leid, weil früher war es einfach nur, Männer haben noch sozusagen diesen Wert gehabt, dass sie für uns gesorgt haben, dass sie stark waren für uns. Jetzt, viele denken halt, wir brauchen keinen Mann mehr, können alles selber machen. Männer, entweder sind sie zu männlich oder zu sensibel oder vom Baden nicht genug. Und das ist jetzt immer leid, weil wir schieben sie in eine Ecke hin und her und im Endeffekt.
Aber das sind doch so, das sind ja auch so Klischees und nicht, oder? Weil
es muss so verwirrend sein.
Ich weiß nicht. Ich denke mir immer, für mich ist es nicht so schwer, weil ich muss ja nur ich selbst sein. Wenn mich jemand zu männlich findet, that's a you problem.
Ja, aber dann hast
wenn mich jemand für zu sensibel hält, that's a you problem. Ich kann genauso, also ich zum Beispiel, ich bin sehr nah am Wasser gebaut. Also ich schaue mir irgendeinen Film an und ich breche Tränen aus und ich weine. Also ich kann einfach ganz, ganz viel weinen. Und bei manchen Sachen ist es auch, weil ich halt auch ADHS habe und meine Gefühlswelten oft so Achterbahnen sind. Aber wenn ich mir zum Beispiel Jojo Rabbit anschaue, das ist so ein Film über die Nazi-Zeit. Und da stirbt dann die Mutter von einem Kind.
Und das ist die roten Schuhe.
Ich heul wie Rotzen Wasser. Und dann kommt aber so ein kleiner Charakter, der halt super lustig und dumm ist und sagt irgendwas Dummes. Und ich kann direkt danach wieder zum Lachen anfangen. Und ich weiß noch, da ist eine Freundin neben mir gesessen und hat gesagt, sag einmal, geht's, was ist los mit dir? Du heulst und dann lachst du auf einmal. Und also und ich habe auch sehr, sehr lange damit gehadert, dass ich manchmal so extrem emotional auf Sachen reagiere, weil ich auch mir immer gedacht habe, naja, das ist ja nicht männlich und wie kann ich das dann ausgleichen? Aber am Ende geht es darum, das ist genau dieser Punkt, was für ein Bild von Männlichkeit möchte ich vermitteln? Was bedeutet Männlichkeit überhaupt für Burschen und junge Männer allgemein? Was darf ich als Mann, was darf ich nicht? Und am Ende, es gab vor kurzem so, ich glaube, die Caritas hat das so schön geschrieben, ein Mann darf alles sein, was er möchte, nur nicht gewalttätig.
Oh, das
und
ist cool.
Das ist es am Ende des Tages.
Das ist cool.
Ich darf alles sein, was ich als Mann möchte, solange ich nicht gewalttätig bin.
Ja.
Und dann, ich denke immer, jeder Topf findet schon einen Deckel. Wenn ich für einen Menschen zu emotional bin, für einen anderen werde ich es nicht sein. Der wird genau das in mir wertschätzen und gut finden. Und wenn ich für einen zu männlich bin, eine andere Frau wird es denken, genau so einen Mann, so beschützer und männlich und groß und stark möchte ich haben und dann wird das wieder passen. Ich denke nicht, dass ich da in irgendwelchen Kategorien denken muss oder dass ich da, ich versuche es immer jungen Burschen zu sagen, versucht sich da nicht irgendwie zu sehr in irgendwelchen Sachen zu verlieren. Denn das Schwierigste im Leben ist es, sich selbst zu finden.
Ja,
zu wissen, wer ich bin, wofür ich stehe, was sind meine Werte, was möchte ich irgendwann weitergeben und vermitteln, was bedeutet mir was, wer sind die Menschen, die mir was bedeuten, wo ist es für mich okay, wo setze ich Grenzen, wo möchte ich anderen Grenzen aufzeigen und sagen, hey, da passt das nicht, so will ich nicht, dass du dich anderen Menschen gegenüber verhältst. Und ich denke, das Schwierigste ist, sich selbst zu finden. Und wenn man sich selbst gefunden hat, dann wird man auf jeden Fall besser leben, als wenn man das nicht hat. Und deswegen so ein Männlichkeitsbild, und Männer haben es so schwer. Ich glaube, Männer haben es deswegen schwer, weil man es weil sie sich selber schwer machen. Aber eine Frau, die ehrlich an die interessiert ist, der ist das egal, ob du zu männlich oder zu emotional oder zu dünn, zu dick, was auch immer bist. Die sieht dich, die lernt dich kennen und die mag dich für den Menschen, der du bist. Und dann spielt der Rest keine Rolle. Das sind alles so selbstprojizierte Sachen. Mhm. Boah, ich muss viel stärker sein, damit ich gut ausschaue. Mhm. Ich muss dünner sein. Ich muss das sein. Ich muss klüger sein. Ich muss so von sowas wissen. Ich muss mehr hustlen und mehr Geld verdienen, damit ich die richtige Frau kennenlerne. Das ist aber alles so selbstprojizierter und selbst auferlegter Druck. Weil wie du richtig gesagt hast, es ist schwieriger für Männer, weil Frauen brauchen Männer nicht mehr. Aber das ist auch ja. viel schöner gleichzeitig. Weil das heißt, wenn ich jetzt eine Frau kennenlerne, dann liegt das nicht daran, dass sie mich braucht. Mhm. Sondern das ist, liegt daran, dass sie mich möchte. Und ich glaube, die schönste Verbindung zu einem anderen Menschen hat man ja nicht dann, wenn man in so einem Abhängigkeitsverhältnis ist, ja, wo man jemanden braucht, sondern wo man sich ernsthaft für jemanden als Mensch interessiert und sich sagt, der möchte mich so, wie ich bin, mit den guten Sachen, den schlechten Sachen, den Fehlern. Und ich glaube, das gehört auch Burschen und Männern einfach viel, viel mehr vermittelt, so, es ist alles okay, solange ihr nicht gewalttätig seid.
Ja, voll. Einfach versuchen, ein guter Mensch zu sein.
Ja, es ist so simpel, oder?
Ja, total.
Und haltet euch fern von komischen Internet-Einflüssen halt so. Ja, das ist vielleicht der Vorteil meiner Generation noch und ich bin jetzt doch schon, ich gehe schon mehr auf die 40 zu als auf die 30 langsam, ja. Also knapp, aber doch. Und wir sind halt zum Glück sehr internetlos noch aufgewachsen und klar, ist jetzt unser Umfeld war auch nicht immer der beste Einfluss, aber es war zumindest nicht so viel Einfluss. Mhm. Und das ist halt, ich glaube, gerade für junge Menschen, ich bin jetzt kein Fan von so Verboten, ich bin allgemein kein Fan von Verboten, weil ich mir denke, Sachen, ich diskutiere Dinge lieber aus, aber gerade bei jungen, beeinflussbaren Menschen, wenn ich dann sowas lese, wie in Australien wird ein Social-Media-Verbot eingeführt für unter 14-Jährige oder unter 16-Jährige, bin mir jetzt nicht sicher, aber früher hätte ich das komplett abgelehnt. Mhm. Jetzt bin ich der Meinung, ich finde das gar nicht so schlecht.
Ich finde es super.
Ich glaube, es ist zu viel einfach, es ist, da passiert zu viel, wir sind zu jung, es ist zu viel Information, die ein junges Gehirn nicht verarbeiten kann.
Die ja nicht einmal Erwachsene gescheit verarbeiten
richtig.
Können.
Richtig, und es gibt, ich gab jetzt vor kurzem so eine Studie, dass ein Gehirn, das mit 30 wirklich erwachsen ist.
32.
Ja. Also, hell, und dann will man mir erzählen, dass man 14, also dass man Leute.
Ich habe mir auch gedacht, ich bin nur ein Kind, bin ein Teenager.
Nein, aber ich sage, dann lässt du halt so Leute auf diese Jugendlichen los, die dir erzählen, du musst so und so sein, damit du ein Mann bist.
Ja.
Du musst krass der arge Fighter sein. Du musst oder, so und so viel Geld Andrew verdienen. Tate. Andrew Tate oder Maximilian Krah in Deutschland oder wer auch immer.
Aber man sucht sich ja Vorbilder, du willst ja. Ein Vorbild haben, jemanden, der dir sagt, wie es läuft, damit du dir an irgendwas halten kannst, weil alles ist nur noch so ein bisschen chaotisch, habe ich das Gefühl, du brauchst ein bisschen Struktur. Und dann suchst du dir solche Leute, die halt wie Andrew Tate
genau,
dir Stärke sagen.
Zu, vor allem,
weil dir das genau fehlt im Leben. Ja.
Genau, du suchst dir Vorbilder, die du irgendwie cool findest. Mhm. Haben wir ja auch nicht anders gemacht.
Ja.
Und es ist immer, und das fehlt halt auch, so ganz viele Männer werden dann nicht mehr als Vorbilder wahrgenommen, weil sie halt versuchen, ich zum Beispiel, wenn ich in so einen Burschenkurs reingehe, ich sage von Anfang an, Gewalt ist schon okay. So mit Gewalt kann man auch Probleme lösen. Weil sie, die meisten haben in dem Alter schon die Erfahrung gemacht, dass das so ist. Also brauche ich sie nicht anlügen.
Mhm.
Ich versuche ihnen mehr dann zu erklären, was die Konsequenzen daraus sind, was das mit sich bringen wird, wie so eine Zukunft dann aussehen wird. Und auch zu sagen, es gibt aber so einen Rahmen, wo man das in einem, wie im Kampfsport zum Beispiel, in einem schönen Regelwerk, wo man solche Konflikte auch lösen kann, wenn man möchte, wo es aber respektvoll, regelvoll zugeht.
Ja.
Und danach geht man wieder auseinander und alles hat so seinen Platz und Raum. Aber wenn ich von Anfang an Jugendlichen versuche zu sagen, das ist so nicht und das ist alles Kacke und sowas und die wissen aber schon, die haben schon Probleme damit gelöst und es gegenseitig Dominanz hergestellt, dann werde ich auf taube Ohren stoßen. Und es fehlt, finde ich, ganz oft so ein Zugang, wo man ehrlich mit diesen Jugendlichen umgeht, ihnen auch sagt, hey, jemandem in die Fresse zu hauen, das kann ein gutes Gefühl sein.
Mhm.
Das ist einfach so. Ich brauche dem nicht zu sagen, jemandem ins Gesicht zu schlagen, das ist ganz, ganz schlecht. Weil der hat wahrscheinlich schon mal jemandem in die Fresse gehauen und hat festgestellt, das war geil. Das hat sich gut angefühlt in dem Moment. So. Aber ich kann ihm dann zumindest erklären, hey, was sind denn die Konsequenzen daraus?
Ja.
Was passiert denn da? Was wird mit dir passieren? Was passiert mit deinen Hemmschwellen? Wie wird das in 10 Jahren für dich ausschauen? Auf was für einen Lebensweg begibst du dich da? Und ich kenne Leute, die diesen Lebensweg beschritten haben und wie geht es denen jetzt im Leben? Und dann überleg dir, ob du genau so ein Leben führen möchtest. Und wenn du sagst, ja, dann kann ich dir halt auch nicht helfen, sodass du bist vernünftig genug, um das so ein bisschen zu sehen. Aber es reicht halt dann auch nicht, wenn man das denen einmal sagt, sondern das müsste halt dann viel, viel, viel öfter passieren. Aber ich denke mir, das ist halt so der viel bessere Zugang, um mit jungen Burschen und Männern halt umzugehen und ihnen eher aufzuzeigen, nicht so, mach nicht so von oben herab zu sagen, ja, mach das klar, nicht, weil das ist böse und schlecht, sondern mehr zu sagen, hey, was passiert denn da?
Ja.
Und was macht das mit dir? Und wie wirst du dich verändern und entwickeln? Und willst du so eine Art von Mensch dann überhaupt sein? Und willst du so ein Leben führen?
Ich glaube, wie das für einen selber ist, ob man so ein Mensch sein möchte oder nicht, darüber denken die gar nicht, ist denen doch scheißegal. Aber was ich heute zum Beispiel erfahren habe, ist, dass ich war im Fokus, für Focus Range, Schießbewerb und habe von jemandem erfahren, den sein Bruder hat eine Schlägerei gehabt und der ist für eine kurze Zeit ins Gefängnis gekommen, den haben sie den Taxiführerschein weggenommen, oder den Taxischein weggenommen, den Führerschein weggenommen und die Waffenbesitzkarte, weil sobald du im Gefängnis bist, ist alles weg. Und das ist etwas, das hat jetzt nichts mit dem Führerschein zum Beispiel zu tun, diese Schlägerei, in der er geraten ist, für der jetzt irgendwie im Häfen kurz war, sondern das war ganz was anderes eigentlich gewesen, aber welche Konsequenzen das hat. Da habe ich gedacht, boah, das ist eigentlich arg, dass du für sowas dann kurz im Häfen bist und dann noch alles verlierst und alles nachmachen musst.
Du musst vor allem, das aber ist irre. Das ist schon so ein extremer Fall mit Häfen, aber du musst ja gar nicht ins Häfen gehen. Es gab diesen Fall, wo dieser eine Typ den Burgstaller geschlagen hat, den Fußballspieler.
Ja, das war Wahnsinn. Und vor allem, der hat doch einen Schädelbasisbruch gehabt. Das ist irre.
Eben, so.
Das ist lebensgefährlich.
Der wird jetzt auch wahrscheinlich auf so 80.000, 78.000 Euro nochmal verklagt.
Ja, immer noch zu wenig.
Der zahlt aber wahrscheinlich sein Leben lang da ab.
Ja.
Und das ist halt auch so. Ich kenne jemanden, der, also da waren wir auch noch sehr, sehr jung und der hatte auch so einen Spitzname, das war der Thai-Box XY, weil halt damals schon sehr, sehr viel Thai-Boxen war. Und ich kann mich erinnern, wir sind damals vor so einem Club gewesen, der Fledermaus.
Mhm.
Und wir waren halt beide eher so punkig runtergerotzt und das war halt irgend so ein Abend, wo alle sehr, sehr schick angezogen waren. Und irgendeiner von diesen sehr schick angezogenen Jugendlichen geht halt zu diesem Freund von mir hin und sagt, wie schaust denn du aus, du Penner? Und er sah ihn an und hat damals halt eine sehr kurze Zündschnur gehabt und sagt, was hast du gesagt? Wie schaust denn du? Und zack, er hat ihm schon eine reingehaut.
Ja.
Er wollte ihn schon schlagen, aber was da passiert ist, wollte er halt nicht. Er hat ihn so getroffen, dass ihm irgendwie der Kiefer gebrochen ist.
Oh,
er ist dann
boy.
So aufgegangen, er ist da schon, mein Kiefer. Das war wirklich widerlich.
Mm.
Er ist dann weggelaufen, natürlich hat ihn die Polizei erwischt. Und das war ein Fehler, also Fehler. Er wollte ihn auf jeden Fall schlagen, aber er wollte ihn nicht geben.
Nicht so verletzen,
Er wollte ihn nicht so verletzen, er wollte nicht diesen Schaden anrichten. Aber er hat diesen Schaden angerichtet.
Mm.
Und sein ganzes Leben danach war ein anderes. Also der, mit Matura war dann nichts mehr, weil der hat dann, also da ist dann so viel passiert, dass er nicht mehr in die Schule gehen konnte, dann musste er Schule wechseln und dann haben es die Eltern irgendwie aufgegeben gehabt. Dann Wahnsinn. Vorstrafe, massiv, Geld zahlen,
kein
Job.
Körperverletzungen.
Und jetzt ist der ist älter als ich und arbeitet als Kellner in einem Café. Und ich mag damit niemanden schämen, der mit 40 als Kellner in einem Café arbeitet.
So, ist ein harter Job.
Das ist ein harter Job und es ist nicht, ich möchte niemanden runterreden oder sowas. Ja,
aber vielleicht aber wollte er studieren oder wollte er.
Wenn du Zukunftspläne hast und dir ein Leben vornimmst und sagst, du willst die Matura machen und das danach machen, dann willst du nicht mit 40 noch Kellner sein.
Mhm.
Und du willst vor allem nicht irgendwie so ein Leben führen zwischen Kellnern, dann wieder AMS, weil es wieder zu hat und Saisonende ist und dann wieder Kellnern. Und das ist halt dein Leben, weil du irgendwie aus einem, und es endet ja nicht, das war vielleicht dieser eine Punkt, wo es angefangen hat, aber danach, du fangst ja danach nicht dein normales Leben an.
Ja.
So, wenn du mal so eine Vorstrafe hast oder vielleicht so ein bisschen Zeit abgesessen hast oder irgendwo Geld zahlen musstest oder so, dann, oder du einfach schon nochmal jemanden so hart geschlagen hast und dann, weil bevor man das erste Mal jemandem Gewalt antut, in welcher Form auch immer, da muss schon sehr viel anderes passieren, das kommt ja nicht aus dem Nichts. Und man beginnt, also auch wenn ich darüber rede, dass Männer Frauen Gewalt antun, dann fängt es mit so kleineren Schritten an und man steigert sich dann irgendwo hin, wo man eigentlich hin möchte. Und auch bei ganz vielen so, wenn man sich so Biografien von Serientätern anschaut, dann merkt man auch, da hat sie auch mit irgendwas angefangen und die sind ja nicht aufgestanden von einem Tag auf den anderen und haben dann gesagt, und heute steche ich eine Frau ab. Und wenn diese Hemmungen mal abgebaut sind, ist es sehr schwer, da wieder zurückzukommen und dann passiert natürlich wieder mal was und dann schlägt er wieder wen und dann hat er schon eine Vorstrafe und das wird dann zu so einer Endlosspirale.
Ja, voll.
Und ich versuche immer Jugendlichen zu erklären, es reicht. Oder es gab einen Fall, wo ein Mann, der ein Obdachloser hat ihn belästigt und hat ihn einfach so weggestoßen und ihm dann noch eine gegeben, nicht mal fest, aber der ist auf den Hinterkopf gefallen und ist gestorben.
Ja, voll. Passiert immer wieder.
Und der hatte aber irgendwie Kinder und ist halt dann auch, musste ins Gefängnis natürlich. Und ich, man weiß keine Ahnung, wie das ausgegangen ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Kinder und die Frau nach 5 Jahren Gefängnis noch immer hat.
Mhm.
So. Also das ist eine Fehlentscheidung und dein Leben ist einfach ein komplett anderes.
Ja.
Und ich bin der Meinung, ich brauche jetzt irgendeinem 13-, 14-Jährigen nicht das erzählen, hey, wenn du jemanden schlägst, dass das ist alles ganz, ganz schlecht und übel, weil jemanden zu schlagen, da kann man sich besser fühlen, mächtiger fühlen, man kann sich stärker fühlen dadurch. Das ist ja auch wahr, aber du musst auch verstehen, was das für Konsequenzen für dein ganzes restliches Leben haben kann. Und ich denke mir, das macht viel mehr Sinn, so mit jungen Männern zu reden und sie halt ernst zu nehmen und ihnen einfach zu erklären, hey, was passiert da und auf was für eine Art von Weg begibst du dich und ist es dir das wert? So.
Ja.
Ist es das, was du möchtest für dein Leben?
Ja.
Und ist das die Art von Leben, die du leben möchtest?
Ja. Was das Gute ist bei euch Männern, ihr könnt reagieren. Wir Frauen sind ja oft so, wir kommen in eine Starre rein, wir wissen gar nicht, was passiert, wie reagiere ich, was tue ich, ich kann den ja doch nicht jetzt einfach schlagen, wenn der mich schlagen möchte, schlage dann zurück. Was passiert? Ich war im Ballett jetzt vor kurzem, weil ich wieder mal Anfängerballett gehen wollte, mit einer Freundin, und von diesen 8 Mädels, die dort im Ballett waren, haben 4 davor schon mal Kampfsport gemacht, beziehungsweise sind noch mittendrin im Kampfsport, was irgendwie auch krass ist, weil das irgendwie auch sagt, dass wir Frauen uns heimlich einfach wirklich trotzdem vorbereiten wollen für alle möglichen Möglichkeiten. Aber wie viele Chancen haben wir wirklich? Und in so einer Situation, was passiert mit an? Ihr Männer könnt da einfach was machen. Ihr seid so schneller beim Reagieren anscheinend. Mhm. Wir Frauen sind vielleicht eher so, dass wir vielleicht gar nicht einmal abwarten, schauen.
Ich glaube, schneller beim Reagieren ist immer so, das Thema ist halt, das ist immer so, männliche Konflikte sind ja meistens zweiseitig gewollt oder einer beißt halt dann gleich ab, weil er es nicht verstanden hat, dass er gerade in einen Konflikt reingerät. Und ich glaube, fast alle männlichen Konflikte könnte man sehr leicht deeskalieren, weil da geht es meistens darum, dass, was hast du so deppert geschaut, der Hurensohn? Du hast mir meinen Parkplatz geklaut, der Hurensohn. Aber egal, was da passiert, der andere sagt mir schon ganz klar, was sein Problem ist. Also kann ich sehr gut dieses Problem für ihn lösen und damit kann ich den Konflikt sehr gut deeskalieren. Fast alle männlichen Konflikte, diese zwischenmenschlichen Sachen, sind deeskalierbar, wenn man weiß, wie.
Das
braucht man ein bisschen zu Techniken dafür und ein bisschen muss man ein bisschen was verstehen und ein bisschen was über sich selbst und sein Ego verstehen.
Ja.
Und wenn man das so ein bisschen checken kann, wird man fast alles deeskalieren können, bin ich zu 100%ig überzeugt davon.
Ja.
Bei Frauen ist das jetzt ein bisschen ein anderes Thema. Und da gibt es zum Glück, es gab 2 so Befragungen mal mit so Tätern. Einmal in Deutschland von so einer Kommissarin und die hat selber 500 Täter befragt und einmal in Amerika, da sind so 1000 Täter befragt worden. Vielleicht gibt es noch mehr davon, aber das sind die 2, die ich halt wirklich kenne. Und beide haben halt gefragt, bei wie vielen Frauen habt ihr Übergriffe probiert, bei wie vielen ist es euch gelungen, bei wie vielen ist es euch nicht gelungen, wie viele haben sich gewehrt. Und es ist sehr interessant, dass bei beiden dieser Befragungen, auch wenn es jetzt nicht so viele Probanden sind, aber ich finde, das sind trotzdem gute Zahlen, die man nehmen kann, ist rausgekommen, dass 80% aller Frauen, die sich auf irgendeine Art und Weise gewehrt haben, der Täter nicht das machen konnte, was er machen wollte. Und wir wissen nicht, ob das diese Gegenwehr reicht von Schreien bis kompletter körperlicher Wehr und Gegenwehr, das kann man da nicht rauslesen, aber wir wissen zumindest zu 100%, also boah, jetzt zu 100% wissen wir das, 80%, dummer Satz, aber wir wissen, dass 80%, also einmal waren es 79 und einmal 81, sowas in dem Bereich, das heißt aber, wir wissen, dass 80% aller Frauen, die sich wehren, dass der Täter dann nicht das machen kann, was er machen möchte. Und das ist schon mal, das gibt mir zumindest schon mal diese Selbstsicherheit zu wissen, wenn ihr euch wehrt, und dafür müsst ihr gar nichts können, ihr müsst euch nur mal wehren, dann werdet ihr das besser überstehen, als wenn ihr euch nichts macht. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie wehre ich mich? Und muss ich dafür irgendwie Kampfsport machen oder irgendeinen Kampfkunstkurs besorgen? Und ich sage es immer so, umso mehr ich kämpfen kann, ist es immer besser. Brauche ich es? Eigentlich nicht, nein. Was ich aber brauche, und das sind die 2, oder das ist vielleicht das Allerwichtigste, ist dieser Wille. Dieser Wille, mich zu wehren und das unbedingt zu wollen. Das mache ich dann vielleicht später. Es gibt so ein Video von einer Frau, die wird in einem Fitnesscenter überfallen. Die war so Kraftsportlerin und der Mann.
Ich habe das gesehen.
Die hat noch nie in ihrem Leben Kampfsport gemacht.
Ja.
Der war auf jeden Fall kräftiger als sie, weil er wirft sie 2-mal durch die Gegend.
Ja.
Man weiß auch, dass er sie vergewaltigen wollte, weil er festgenommen wurde. Sie hat noch nie in ihrem Leben Kampfsport gemacht und hat sich aktiv verteidigt. Von diesen ganzen Frauen, von diesen 80% aus beiden Statistiken, bei 500 Tätern und 1000 Tätern, die befragt wurden, ich bin auch überzeugt davon, dass davon die allerwenigsten Kampfsport gemacht haben und auch die haben es geschafft, dass der Täter nicht machen konnte, was er wollte. Also klar, Kampfsport wird helfen, wird aber nicht die Grundvoraussetzung dafür sein, dass wir nicht freezen oder nicht handlungsunfähig werden.
Ja, oder vielleicht ist Kampfsport einfach schon dafür gut, dass du schon anders durch die Gassen gehst.
Ja, also ich sage, Kampfsport ist auf jeden Fall eine super Sache und es wird dich nicht schlechter machen, auf gar keinen Fall. So deine kämpferischen Fähigkeiten und vieles andere wird auf jeden Fall besser werden. Aber ich glaube, das Wichtigste, was du brauchst, ist einfach das richtige Mindset. Mindset ist so ein dummes Wort vielleicht, aber so dieses, zu wissen, warum du dich jetzt wehrst und zu wissen, warum das wichtig ist. Und es gibt so Studien, die belegen, dass es für die meisten Menschen einfacher ist, Motivation zu finden, wenn es nicht um sie selbst geht, sondern wenn es um Menschen geht, die uns extrem nahe stehen, die wir lieben. Dass wir viel mehr für andere Menschen machen würden, als für uns selbst. So, und auch wenn es darum geht, uns zu schützen, also wir würden eher was riskieren, um eine geliebte Person zu schützen, als uns selber zu schützen. Das heißt im Umkehrschluss, ich mache das immer so, fast, jetzt komme ich mir wieder vor, als wäre ich in einem meiner Kurse, aber ich werde dir was ganz, ganz Persönliches von mir erzählen und dann macht es vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Und zwar, ich bin prinzipiell jemand, ich gehe nie zu Ärzten. Also ich lasse mir nichts anschauen, nichts, und das ist mir alles zu blöd, ich will da nicht rumsitzen, stundenlang warten. Ich habe mir vor einiger Zeit, war mein Daumen wahrscheinlich gebrochen und ich habe es mir nicht anschauen lassen, habe einfach gedacht, Schiene kleben, das geht schon alles. Also wenn nicht irgendwas abfällt und ich halb was verreckt, dann vermeide ich Spitäler und Ärzte wie die Pest. Und ich hatte eine sehr, sehr, sehr gute Freundin. Und wir haben, bei mir im 23. gibt es so ein Eisgeschäft, es hat diesen super kreativen Namen, das Eis. Cool. Aber irgendwann haben wir angefangen zu sagen, okay, hey, wenn das aufsperrt im Sommer, das erste Mal, dass wir hingehen, gehen wir immer nur zu zweit hin. Und da war es dann egal, ob sie einen Freund hatte oder ich eine Freundin hatte oder ich gerade in einem anderen Bezirk gewohnt habe. Das war so ein Tag, der hat nur uns beiden gehört. Das war so was sehr Intimes, Persönliches. Und ich habe mit ihr wahnsinnig tolle Sachen erlebt. Sehr, sehr, also wir waren nochmal in Europa unterwegs und ich habe ganz, ganz viel mit ihr erlebt. Aber wenn ich drüber nachdenke, dann ist es dieser Moment, der mir so am meisten bedeutet hat. Und sie hat dann, also sie war sehr viel wie ich, also sie war mir wahnsinnig ähnlich und sie hat Brustkrebs bekommen.
Oh boy.
Und sie war nie bei so Voruntersuchungen oder irgendwas, hat sich nie was anschauen lassen. Und heutzutage, ich kenne mittlerweile andere auch, die Brustkrebs bekommen haben, und da ist das bei allem gut ausgegangen. So, also
wenn man es früh genug sieht.
Wenn man es früh genug sieht, ja. Eben. Das ist, aber wenn man zu Voruntersuchungen geht und so, das ist eigentlich kein Grund mehr, dass heutzutage ein Mensch sterben muss. So, weil es eben all diese Gratismöglichkeiten auch gibt, sich das anschauen zu lassen. Und auch man geht ja auch regelmäßig zu Frauenärzten, da wird ja auch immer wieder geschaut. Also das, wenn man einfach ein bisschen, aber auf jeden Fall,
sie ist nicht hingegangen.
Weil sie genauso dumm ist wie ich, hat sie das halt nicht gemacht. Und wenn mal jemand stirbt, der einem sehr, sehr nahe steht, dann beginnt er ganz viel mit, man gibt sich selber die Schuld daran. Man ist super wütend, weil man sich denkt, du verdammtes Arschloch, lässt mich hier alleine, nur weil du zu blöd, also man leidet wahnsinnig viel und das wird nie weniger, also es geht einem nie gut damit. So. Und ich habe damals gemerkt, okay, es gibt so Vorsorgeuntersuchungen auch für Männer. Mhm. Ich bin da nie hingegangen, ich gehe jedes Jahr hin jetzt. Jedes
Finde
Jahr.
Ich super, ja.
Weil ich mir geschworen habe, ich will nicht, dass Menschen, die ich liebe, die mir was bedeuten, genauso leiden muss, wie ich gelitten habe, nur weil ich zu faul bin, zu einem Arzt zu gehen. Und es ist, wenn wir darüber reden, wo finde ich diese Motivation, um mich selber zu schützen vor Gewalt, dann ist das eine sehr schwere Aufgabe, weil ich muss mich mal hinsetzen und überlegen, wer sind denn die wichtigsten Menschen in meinem Leben? Wer bedeutet mir was? Wer ist mir wichtig? Und was für Momente habe ich mit denen erlebt, die ich mit denen wiederleben möchte? Was möchte ich mit denen noch machen? Was sind so Sachen, die ich noch zusammen irgendwie erleben, erreichen möchte? Was sind so sehr schöne Sachen, an die mich immer gern zurückerinnere? Und was würde ich alles machen, damit ich sicher nach Hause komme, damit sich diese Menschen keine Sorgen machen müssen, damit diese Menschen nicht leiden, damit diese Menschen nicht irgendwie sich selbst die Schuld daran geben, dass mir etwas passiert ist, nur weil ich es nicht geschafft habe, handlungsfähig zu bleiben, um mich so zu Wehr zu setzen, dass ich es irgendwie zumindest nach Hause schaffe oder irgendwo hinschaffe, wo ich sicher bin. Und ich glaube, da geht es dann nicht darum zu sagen, ich hasse diesen anderen Menschen, der mir was antun will, sondern da geht es sehr viel darum, sich schon lange im Vorfeld zu überlegen, wen liebe ich und für wen bin ich bereit, all meine Hemmungen jetzt abzubauen und alles zu machen, damit ich sicher nach Hause komme. Und ich habe das auf eine sehr harte Art und Weise für mich lernen müssen und ich hoffe immer, dass Leute das, dass ich das verständlich machen kann und sagen kann, nehmt euch wirklich die Zeit, setzt euch zu Hause hin, nehmt euch so einen ruhigen Moment und überlegt euch, hey, wen habe ich in meinem Umfeld, für den ich alles machen würde, weil es eben so viel leichter ist für diese Menschen, die ich liebe, was zu machen und sich selbst zu sagen, wenn ich attackiert werde, da geht es nicht nur um mich, da geht es nicht um meine körperliche Unversehrtheit, da geht es um viel, viel mehr, um so viele Menschen, die sich Sorgen machen werden, die leiden werden, selbst wenn ich verletzt im Krankenhaus liege, die es ewig lang schlecht gehen wird, weil ich es eben nicht geschafft habe, was zu machen und sorry, es ist nur, wenn ich dann, mir geht es nie gut, wenn ich über das rede auch ein bisschen und das ist auch, nach jedem Kurs muss ich so ein bisschen durchatmen, weil es eben sehr persönlich für mich ist, aber ich hoffe immer, dadurch, dass ich das selbst auch erlebt habe, dass ich Menschen klar machen kann, das ist so viel, alles andere, jeder Schlag, den ich lerne, jeder Tritt, jedes ringerische Fähigkeit, alles, was ich kann, spielt überhaupt keine Rolle, wenn ich nicht diesen Willen aufbringen kann und sagen kann, okay, und trotz all der Ängste, die da mitspielen, die Angst, dass es vielleicht schlimmer wird, die Angst, dass es noch eskalativer wird, vielleicht, wenn ich nichts mache, dass es dann schneller vorbei ist, all diese Dinge, dass ich das alles überwinden kann und jetzt einfach alles mache, damit ich da eben sicherer nach Hause komme. Und diese Motivation, und das finde ich eben ganz, ganz viel darin, mir diese Zeit zu nehmen und mir zu überlegen, wer ist wichtig und warum mache ich das? Für wen mache ich das? Wem wird es ganz, ganz schlecht gehen, wenn es mir schlecht geht oder wenn ich nicht mehr Teil ihres Lebens bin? Mhm. Wer wird sein Leben lang traurig sein, weil ich mich nicht gewehrt habe und jetzt nicht mehr, oder weil ich ein schweres Trauma habe und nicht mehr derselbe Mensch wie sie sein kann? Und ich glaube, das kann eine der kräftigsten Sachen sein. Und wenn man sich damit sehr, und das ist, ich glaube, das ist nicht sehr leicht. Und ich bin überzeugt davon, wenn man sich damit sehr, sehr viel beschäftigt und das abrufen kann im richtigen Moment, dann wird einem das sehr, sehr viel Kraft geben, um in einer sehr schweren Situation eben zumindest alles zu machen, was man machen kann. Und das, du hast es eh gesehen, diese Frau in dem Video, ja, die hatte gar keine technischen Fähigkeiten.
Und die hat eigentlich überhaupt keine Chance gehabt.
Aber sie hatte den Willen.
Ja.
Sie hat nie aufgegeben. Sie hat ständig weitergemacht. Sie hat... Wenn man rein technisch betrachtet, sie macht ein paar Sachen super gut, wie Distanz zwischen sich und ihm bringen, weil sie einmal zwischen so eine Bank rennt, aber am Ende des Tages, sie versucht doch immer wieder aufs Handy zu drücken, sie schafft es nicht, drei Ziffern einzutippen in diesem Handy, einen Notruf. Ja. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass ich kann blind mit meinem Handy ganz, ganz viel machen, ich muss ja nicht mal hinschauen, ich kann alles tippen, was ich will, ich kann teilweise WhatsApp-Nachrichten blind schreiben, weil ich so viel am Handy rummache. Man kann sich das oft nicht vorstellen, dass man drei einfache Zahlen nicht eintippen kann, weil man so überfordert ist mit allem.
Total.
Und sie ist trotzdem weggekommen und er war am Ende fertig. Er war mental gebrochen, weil sie einfach nicht aufgegeben hat, weil sie diesen Willen hatte, sich da rauszukämpfen.
Mhm.
Und diesen Willen, ich glaube, das ist, wenn es um eine Sache geht, die wir brauchen, dann ist es dieser Wille, dass wir das einfach machen und dass wir das machen, damit unser Umfeld, wir werden immer einen Schaden wahrscheinlich draußen mitnehmen, aber damit der so gering wie möglich ist und unser Umfeld auch damit umgehen kann und wir wissen, wir haben das für die Menschen gemacht, die wir lieben und das hat mir die Kraft gegeben, mich da jetzt durchzuwinden. Und man weiß es ja auch von Leuten, die krank sind, die ja dann auch ganz, ganz viel Kraft daraus schöpfen, dass sie wissen, sie wollen da jetzt für ihre Liebenden aus diesen Situationen noch rauskommen.
Ja, das finde ich echt voll ein echt der perfekte Schlusspunkt am Vorhaben, weil erstens mal, und das habe ich überhaupt noch nie gedacht, dass der Wille so viel wert eigentlich ist, weil ich habe mir immer gedacht, okay, Sport, 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 das ist das Wichtigste, körperlich gut drauf sein und dann geht es
schon. Ist ja auch, Athletik ist, da musst du nicht mal Kampfsport machen, sondern eine gute Athletik zu haben, du bist zum Beispiel, du bist Turnerin, so Profiturnerin, eine bessere Athletik, es gibt kaum Leute, die eine bessere Athletik haben.
Ringer, vielleicht noch.
Ja, voll, aber wobei, hat George und Pierre nicht gesagt, so dieses Turnen war noch schwieriger als das Ringen für ihn?
Ja, wahrscheinlich, weil einfach die Bewegungen sehr vielfältiger sind.
Also ich sage mal, aber eine extrem orge Athletik wird dir immer helfen, aber all diese Dinge werden dir halt nichts bringen, wenn du es nicht schaffst, diesen Willen zu haben, zu sagen.
Oder überhaupt den Mund aufzumachen, zu schreien.
Ja, genau,
das allein ist oft schon eine Hemmschwelle für manche. Ja.
Das haben wir ja auch im letzten Mal schon besprochen. Deswegen.
Das wäre bei mir schon die Hemmschwelle, jemanden anzuschreien. Das ist etwas, was ich nie mache. Das passiert einfach nicht. Deswegen aber echt, Florian, auf jeden Fall vielen, vielen Dank heute für all diese Einblicke, für alles, was ich jetzt gerade gelernt habe, weil da waren viele Sachen dabei, die ich für mich selber mitnehmen habe können und hoffentlich die Leute da draußen auch. Und danke vor allem auch dir, dass du uns so viel Persönliches erzählt hast. Das war sicher nicht leicht.
Nein, das ist es nie. Aber ja, es ist, wie es ist.
Ja.
Danke dir und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder.
Ja, voll.
Part 3.
Vielleicht ein bisschen vor Weihnachten, das ist immer so emotional.
Ja, wahrscheinlich. Aber Weihnachtszeit macht dann noch so ein bisschen emotional.
Ja, das stimmt, ja. Na gut, Weihnachtsfilm jetzt noch anschauen zum Abkühlen sozusagen. Danke auf jeden Fall und alles Gute weiterhin.
Danke dir.
Das war Podcast Folge 238 mit dem Gewaltschutztrainer Florian David. Falls ihr ihm eine Nachricht persönlich schicken wollt, dann findet ihr ihn auch sehr gut auf Instagram unter david_gewaltschutz. Vielen Dank, dass ihr diese Woche wieder bis zum Schluss mit dabei gewesen seid. Nächste Woche und auch die nächsten Wochen wird es wieder sehr viel heiterer und kampfsportspezifischer. Nächste Woche geht's weiter mit der Rookie Rumble. Dann werden wir hoffentlich noch ein oder zwei Folgen vor Weihnachten mit Michael Riesch hören. Und wer sonst noch alles zu Gast sein wird, das erfährt ihr dann ganz spontan. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch wie immer einen guten Start in diese Woche. Bleibt sportlich, hoffentlich auch motiviert für das Training und weiterhin unschlagbar, ehrlich.